24. Passtag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. So, letzter Spieltag. Und die Torjäger haben es nochmal richtig krachen lassen. 41 Tore, davon 6 gestern hier in der Münchner Allianz Arena. Glückwunsch an den alten und neuen deutschen Meister. Zum 3. Mal in Folge die Bayern mit einem 5:1 Sieg gegen Frankfurt. Bedoppelte Gesichter dagegen bei den Dortmundern. Trotz 2:0 Sieg in Gladbach reicht es eben nicht zur Meisterschaft. Trotzdem Glückwunsch für eine tolle Saison, die sie gespielt haben. Unser letzter Spieltag ist ja auch immer was mit Emotionen verbunden. Bewegten Bildern, wir sehen es hier, und bewegenden Bildern. Also, das Drehbuch hätte man in München nicht besser schreiben können. Ein Robben kommt rein, steht goldrichtig, schießt sein 99. Tor für die Bayern und geht wieder ab wie ein Zäpfchen. Schauen Sie mal, so viel Energie müssen wir erstmal haben. Genauso wie Franck Ribéry, ein paar Minuten vorher. Und da sehen wir, warum wir ihn vermissen werden. Ein Zaubertor. Slalom durch die Frankfurter Abwehr und dann der Lupfer. Da brachen auch beim Präsidenten, bei Uli Hoeneß, einfach alle Dämme. Und Glückwunsch auch an den Trainer, an Niko Kovac, als Spieler schon Meister, jetzt auch als Trainer sichtlich berührt bei der Siegerehrung. Schauen Sie mal, da fällt doch eine ganze Menge ab. Am nächsten Samstag möchte er noch gerne den Pokal gewinnen in Berlin gegen RB Leipzig. Aber einer wird was dagegen haben. Hier ist der Trainer von RB Leipzig. Hier ist Ralf Rangnick. Also nicht, dass du denkst, weil wir in München sind, haben wir das extra gemacht mit der Tür, ne? Dass du nicht reinkommst. Oder so. Aber den Zweikampf hast du schon mal gewonnen, ne? Das kann man so sagen.
Mit Mühe.
Ja. Gestern die erste Auswärtsniederlage in der Rückrunde. Wir schauen mal auf das Siegtor, weil wir haben eben von Abschieden gesprochen. Der Mann hört nicht auf. Du hast eigentlich nur Spieler, die maximal 25 Jahre alt sind.
Ja.
Sag was zu Claudio Pizarro. Wurde eingewechselt, ne? Und dann?
Ja, ich meine, wenn jemand mit 40 noch Bundesliga spielt, ich glaube, der letzte, der mir jetzt so einfällt, war Klaus Fichtel. Das ist schon eine Weile her. Und wenn man in dem Alter noch Bundesliga spielt und auch noch Tore schießt, da kann man nur den Hut davor ziehen. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich, habt ihr noch zusammengespielt?
Ich glaube, haben wir gegeneinander gespielt?
Ja, nein, aber das ist einfach großartig und einfach auch ein absoluter toller Typ, auch wenn man gesehen hat, als er reinkam gestern, das ganze Stadion ist aufgestanden. Das ist schon außergewöhnlich.
Also, ihr habt aber auch eine tolle Saison gespielt. Über die reden wir natürlich gleich noch und das große Ziel am Wochenende. Mit unseren weiteren Gästen heute Morgen, unserem Sport-1-Experten Stefan Effenberg. Fußballchef der Bild, Christian Falk.
Ja, ich bin schön.
Chefredakteur vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Marco Fenske.
Guten Morgen.
Vom Kicker Karl-Heinz Witt. Und noch Sport-1-Experte Marcel Reif. So, heute ist es wieder ein bisschen wärmer. Wir brauchen schon mal eine Erfrischung. Wie immer in dieser Zeit das Ganze, keine Angst, wie immer alkoholfrei. Und damit gebe ich rüber zu Ruth. Schönen guten Morgen, Ruth.
Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen zusammen. Also Niko Kovac hat es geschafft. In seinem ersten Jahr als Bayern-Trainer hat er die Meisterschaft geholt. Und es winkt ja sogar noch ein weiterer Titel am kommenden Samstag dann im DFB-Pokalfinale. Da will natürlich Ralf Rangnick mit seinen Leipziger Jungs was dagegen setzen. Aber unsere Frage der Woche lautet, holt Kovac jetzt auch das Double? Er hat sich ja trotz aller Widrigkeiten durchgesetzt. Noch immer steht ein klares Bekenntnis der Bosse zu seiner Zukunft aus. Unsere Nummer kennen Sie auch schon, 01379011011. Facebook, Twitter, das sind Ihre Anlaufstellen. Außerdem haben wir unser Live-Voting online gestellt. Das sehen Sie, können Sie gerne mit abstimmen. In der Champions League war im Viertelfinale Schluss. Aber, liebe Zuschauer, da haben wir was Tolles für Sie. Einen Original-Champions-League-Finalball mit den Unterschriften diverser Fußballgrößen. Ich kann ja nicht viele entziffern. Hier sehe ich Rainer Kallmund zum Beispiel. Den können Sie ersteigern. Wie das funktioniert, das erzählen wir Ihnen noch in der Sendung. Oder Sie gucken schon mal nach im Live-Blog online und da können Sie ja sowieso wieder mitdiskutieren. Wir freuen uns.
Dankeschön, Ruth. So, eine turbulente Meisterschaft ist zu Ende. Für die Bayern war es eine mit vielen Auf und Abs. Aber auf der Zielgeraden, da waren sie dann doch souverän. Und am Schluss flossen nicht nur Tränen, sondern auch viel Weißbier.
Zu kitschig für jeden Hollywood-Film, diese so gefühlvolle Inszenierung in der Allianz Arena. In einem Wort, Wahnsinn. Franck Ribéry, eingewechselt in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel und dann so ein Tor. 4:1. Damit war der Titelkampf endgültig entschieden und Bayern-Präsident Hoeneß endgültig hinüber. Zum nächsten scheidenden Routinier, Arjen Robben, eingewechselt in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel. Er sorgte für den Schlusspunkt und dafür, dass es noch feuchter wurde. Der Rekordmeister und der nächste Rekord. 7. Meistertitel in Folge. Für Ribéry der insgesamt 9. ebenfalls neuer Rekord. Bierduschen auf dem Rasen, Champagner auf den Rängen. Ein emotionaler Bilderbuchschlusspunkt auch für die jetzt schon legendäre Flügelzange Ribéry-Robben. Gemeinsam waren sie Robbery und Robbery haben für ein märchenhaftes Ende gesorgt.
Besser geht's eigentlich nicht, Stefan, oder? Muss man so sagen.
Ja, perfekt, perfekt. Aber da steht natürlich noch ein Spiel an nächste Woche im Pokal. Aber so wie es gestern gelaufen ist, muss ich wirklich sagen, das war ja allererste Sahne.
Carlo, warst da, ne?
Ja.
Wie hast du es erlebt, als die beiden reinkamen?
Ja, Robben wollte ja, also Ribéry war früher drauf und Robben hat sich immer hinten warm gemacht und ich glaube, der spurtet jetzt bis Berlin durch, bis zum Finale, weil er hat ja nur gespurtet gestern und hat immer so vorgeguckt und wollte unbedingt rein und als er dann kam, war halt dieselbe Show wie Hollywood. Das war einfach wie im Klischee geschrieben und so hat es dann funktioniert und dass die beiden und Ribéry hat dann ein super tolles Tor geschossen. Ja. Das Einzige, was halt gefehlt hat zum Höhepunkt, das war, dass Robben sein 100. gemacht hätte, aber obwohl Müller zweimal zurückgelegt hat, Trapp war dagegen.
Ja, gut. Ein Tor reicht ja auch erstmal, oder?
Das wäre das 100. gewesen für ihn in der Bundesliga. Das wäre die Krönung gewesen, deswegen.
Und seinen Ehrgeiz hat er behalten bis zum Schluss.
Wollte ich gerade sagen. Ne?
Also es war wirklich, kurz bevor er eingewechselt wurde, ich glaube, Ribéry war schon ein paar Minuten länger auf dem Platz, haben die Fans ihn gefordert und dann hat er ganz verächtlich Richtung Trainerbank abgewinkt, hat nochmal gegen den Pfosten getreten, der war so sauer, der wollte unbedingt rein, aber dann ging ja alles.
Das haben wir, komm, Christian, das gucken wir uns mal an. Diese Szene, dauert eine Sekunde. Ich war mir... Er war wirklich sauer, weil Franck Ribéry vorher reingekommen ist.
Ja,
glaubst du, oder was, hier?
Hat er nicht verstanden, ja.
Oder war es was anderes?
Also, nein, also es war ganz klar, die Fans hatten ja ihn skandiert. Und er konnte es nicht genießen, weil er wollte endlich auf den Platz. Das hat man so richtig gemerkt.
Und dann der Vollsprint hier zur Bank, ne? Als er dann rein sollte.
Da war jede Minute wertvoll. Jede Minute.
Da hätte er sich eine Zerrung holen können, wenn er da hingegangen ist, oder?
Wäre tragisch gewesen.
Marcel, wie hast du es gesehen?
Ich fand, dass das gestern nicht nur wegen dieser Inszenierung, die ja nicht inszeniert war, sondern irgendeiner hat sich da Zeit genommen, um den wirklich auch noch den Abschied entsprechend zu persönlichen. Ich fand, die Bayern haben das ganz gut hingekriegt. Gestern die Verabschiedung von den beiden, im Gegensatz zu anderen Dingen, aber gestern konnte man...
Und das Spiel lief natürlich auch dafür, ne?
Man konnte sich mit einigem versöhnen gestern, fand ich wieder. Ja. Und Niko Kovac hat gezeigt, dass er eben noch ein junger Trainer ist. Also wenn du so unbedarft dieses läppische, idiotische Weißbier da über den Schädel kriegst, dann musst du noch viel lernen.
Jeder Trainer von Bayern weiß, also das Einzige, was sie wollen, ist die jetzt. Und er stand da beim Interview ganz, ganz brav und ernst. Und
du, ich frag Ralf mal, ich glaube, der hat sich mal eine Zerrung dabei sogar gelöst. Diese legendäre Szene. War das nicht? Ja, war es Weißbier oder so?
Mehr als eine Zerrung, ja. Das war nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Ja. Auf mich kam Davy Selke zu, ich habe ihn allerdings kommen sehen und hatte dann die Idee, dass ich vielleicht doch noch mit 58 schneller bin, zumindest als er mit einem 3 Liter Weißbier in der Hand. Aber ich bin dann zwar 20 Meter weggekommen, aber dann hat es Patsch gemacht im Oberschenkel und am Ende hat er dann trotzdem noch das Bier drüber geleert, so ein bisschen zumindest. Also von daher bin ich, was Weißbierduschen angeht, besser mich nicht fragen.
Wir haben jetzt gerade von Robben und Ribéry gesprochen. Was verlieren wir in der Bundesliga?
Natürlich zwei Spieler, die jetzt über 10, 12 Jahre den FC Bayern wirklich geprägt haben. Und ja, das Thema Ehrgeiz kam gerade auf. Einfach ein Spieler, der auch selbst in so einem Spiel wie gestern, das ja eigentlich schon so gut wie entschieden war mit 3-1, dann einfach den Ehrgeiz hatte, da jetzt einfach auch nochmal entscheidend mit dazu beizutragen. Und ich glaube schon, dass das ein großer Qualitätsverlust auch für die Bundesliga ist. Und man muss jetzt eben schauen, dass solche Spieler wieder entwickelt werden, dass man solche Spieler entweder aus den eigenen Reihen oder von woanders her verpflichtet und sie dann wieder in die Fußstapfen treten können. Bayern hat mit Coman und Gnabry, glaube ich, zwei gute junge Spieler auf dieser Position. Aber die beiden sind natürlich auch vom Typus her schon besondere Spieler.
Du kaufst ihn auch ab, dieses Bekenntnis zu Bayern gestern. Also das ist doch aus einer Generation. Ich wünschte mir, dass sie das hinterlassen hier. Ich habe gestern Abend mal die Tore zusammengezählt des Spieltags und sehe dann so 8-1, 5-1. Zählt das alles mal so zusammen. Und da denke ich, das wird es in England am letzten Spieltag nicht geben. Deswegen, das sind zwei Mentalitätsspieler noch. Ich finde, so eine Saison kann man anders zu Ende spielen. Und das sind so zwei, die stehen dafür bis zum Schluss. Bis zur letzten Sekunde möchte ich spielen, ich habe Spaß am Spiel und ich stehe für bestimmte
Werte. Und Robben hat ja x-mal gesagt, jetzt gerade wo er stand und ging, ich habe mich die 5 Monate vorbereitet, nicht um am Schluss Winke-Winke zu machen, sondern ich will noch mal im Finale dabei sein. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, in 40 Minuten, glaube ich, hat er 10-mal gesagt, ich will im Finale noch wichtig sein, ich will noch mal dabei sein. Also der brennt.
Das ist die Mentalität.
Ja, Wahnsinn.
Das Blöde ist nur reinreden. Ist immer schwierig, ne? Also ja, sich in die Mannschaft reinreden.
Aber du siehst halt, wie der ehrgeizig ist, der Typ.
Wie schnell es gehen kann, hat man ja bei Rafinha gesehen. Der war wirklich ziemlich niedergeschlagen durch die Verletzung von Goretzka. Hat er seine Einwechslung ja nicht bekommen. Ne? Ja. Also man hätte natürlich auch anders wechseln können, Kimmich in die Mitte. Der war geknickt und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn noch was passiert wäre und Kovac noch einen Einwechselspieler gehabt hätte und muss zwischen Robben und Ribéry entscheiden, hätte ich nicht gern gemacht.
Wir wollen mal den Präsidenten hören, Uli Hoeneß. Was er zu den beiden nach dem Spiel dann gesagt hat.
Wenn ein Hollywood-Regisseur heute Regie geführt hätte, dann hätte er das Spiel so gemacht wie heute. Dass Arjen und Frank, die, wie ich weiß, sehr traurig waren, dass sie nicht gespielt haben. Dass man viel Aufbauarbeit machen musste, um sie bei Laune zu halten. Und dass sie dann reinkommen und beide und Frank ein Wahnsinnstor und Arjen auch. Wenn das so passiert, dann gehen einem halt die Tränen durch.
Die Tränen durch. Halt, wenn man das so deutet, so ein bisschen, war das die schwierigste Aufgabe eigentlich für Niko Kovac in der Woche? Den beiden klarzumachen, dass sie eben nicht von Anfang an ihr Spiel in München bekommen?
Ja, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es, mich hat es jetzt nicht überrascht, dass Niko an der Mannschaft festgehalten hat, die zuletzt eben auch gespielt hat. Und ich meine, die Meisterschaft war ja vor dem Spiel noch nicht entschieden. Und was er deswegen sportlich entschieden hat, Gnabry und Coman aufzustellen, war für mich jetzt als Trainer nachvollziehbar.
Hoeneß hat ja erzählt gestern, dass die beiden während der Woche schon mit hängenden Gesichtern durch die Welt gelandet sind. Und im Trainingslager war es anscheinend auch nicht angenehm, als sie merkten, hoppla, er lässt die anderen beiden spielen, die Jungs. Deswegen.
Als Trainer gibt es aber auch schlechtere Varianten, als mit Arjen Robben und Franck Ribéry noch zwei Spieler auf der Bank zu haben, die man dann einfach mal reinschmeißt. Und ich glaube, es haben noch nicht so wahnsinnig viele Spieler des FC Bayern geschafft, bundesweit solche Sympathien in der ganzen Bundesliga zu bekommen. Ob es jetzt Dortmund-Fans, Frankfurt-Fans, ich glaube, alle ziehen einfach wahnsinnig den Hut vor diesen beiden. Und es ist ein Riesenverlust für die Fußball-Bundesliga.
Aber in Dortmund, glaube ich, ist man nicht so Fan von Robben, was der ihnen alles angetan hat.
Ja, ist vielleicht mittlerweile auch verjährt.
Aber Stefan, ist es nicht auch so? Versuch dir mal in die beiden reinzudenken. Die sagen natürlich auch, es geht noch um die Meisterschaft.
Ja,
wir können das.
Ne? Also grundsätzlich glaube ich, dass es.
Müssen eigentlich spielen.
Ja, aber viel schwieriger war es mit Sicherheit in der Vergangenheit, den beiden zu vermitteln, dass die Karriere beim FC Bayern beendet ist. Ich glaube, das war die schwierigste Situation, vor allen Dingen für Uli Hoeneß. Und dass die beiden spielen wollen, ja, das spricht ja für ihren Ehrgeiz, für die Motivation, die sie jeden Tag an den Tag legen. Aber es ist ja nur ein Spiel, nämlich nächste Woche Samstag. Und ich glaube, dass die in dieser Woche wieder dieselben Ansprüche haben und stellen werden, zu sagen, in dem Finale in Berlin gegen Leipzig möchten wir beide von Anfang an spielen.
Und jetzt schauen wir nochmal, was die beiden nicht nur alles gewonnen haben, sondern was sie so besonders gemacht haben.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
irgendwie wegholen darf.
Also das war gestern wirklich Hollywood-reif. Da flossen vor dem Spiel ja schon die Tränen. Und dann treffen Ribéry und Robben bei ihrem letzten Spiel gemeinsam oder vielleicht im vorletzten Spiel gemeinsam. Und es schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn auch bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt. Da haben sie getroffen, haben ja insgesamt wirklich eine Dekade geprägt, haben die Bayern zum Champions-League-Titel 2013 geschossen. Insgesamt die Bilanz 732 Spiele, 268 Tore, 41 Titel und einer kann ja noch dazukommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Robben kommt auf 99 Tore und so wie wir ihn als ehrgeizigen Sportsmann kennen, hätte er sich so dieses eine Tor zum 100. auch noch gewünscht. Und Ribéry ist bei 86 Toren gelandet, aber bei einer ganz herausragenden Zahl, nämlich seine 9. Meisterschaft, das ist Rekord. Wir sehen sie alle feiern. Wir haben auch noch wunderbare Bilder auf Instagram, zum Beispiel im Account von Alaba. Können Sie sich gerne mal angucken. Und dann hat Thomas Müller gestern ein bisschen den Moderator auf dem Nockerberg gegeben. Und Süle hat dann auch noch mal was vorbereitet für Ribéry.
Darf ich Niklas Süle vorstellen? Vorsicht, der ist schon leicht angemixt. Niki, was sagst du dazu? Deine erste deutsche Meisterschaft dieses Jahr.
Ja, ciao.
Fangfrage. Das war eine zweite. Hey, oh. Oh, Franck Ribéry. Oh, Franck Ribéry.
Abgefeiert, das haben sie sich verdient. Ribéry und Robben, die zwei werden sicherlich fehlen.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Eins haben wir festgestellt, ne? Niklas Süle sollte lieber
nicht singen.
Fußballspiel nicht singen, ne? Oder Musik. Aber es ist schöne Bilder, ist auch klar, oder? Normal.
Ja, kam ja schon aus der Kabine raus mit Champagnerglas, von dem her hat das ganz gut gemacht.
Es haben aber scheinbar Christian nicht alle gefeiert, ne?
Nee, es war schon wirklich ein...
Oder nicht gemeinsam zumindest, ne?
Ja, es gab wirklich Gruppen, also wenn man so Boateng gesehen hat, der spielte dann nett mit seinen Kindern und so, aber saß ein bisschen abseits. Bei Kovac war auch auffällig, war auch viel mit den Frankfurter Spielern beschäftigt. Ja. Also es war, James habe ich auch sehr, sehr wenig gesehen, also es hat schon viel, viel rauszulesen, was in der Saison so passiert ist.
Schau mal, guck mal, oder schaut mal alle hin.
Ja, war auch dann relativ schnell aus der Kabine raus, hat dann nicht mehr mitgefeiert. Also da ist schon ein bisschen was zurückgeblieben in der Saison.
Er ist auch nicht mitgefahren, sind unsere Informationen. Ne?
Ja, nee, war auch nicht dabei. Also stehen die Zeichen schon auf.
Das Heimspiel und er wurde nicht verabschiedet, weil die Dinge noch nicht offen sind. Das tut dem auch schon weh. Also komm, lass doch mal. Der hat doch lange hier gespielt und viel erreicht, viel für den Club gemacht.
Aber musst du da nicht trotzdem dann mal...
Ja, ich würde mir wünschen, dass du dann aus Chorgeist, aus, weil das halt mein Team ist und meine Mannschaft ist, würde ich... Auch aus Respekt vor Ribéry und Robben, deren Großen, würde ich trotzdem dahin gehen. Aber
es ist ja noch nicht sicher. Also, bis jetzt ist ja noch kein Verein gekommen,
der Szene gestern, wenn das nicht sicher ist, das ist der sicherste Wechsel, den die Bayern verkünden können, glaube ich.
Also, aber das ist immer so einfach gesagt. Ich glaube, du weißt auch, 99 Champions League-Finale. Muss man da nicht mal über seinen Schatten springen. Ich glaube, emotional ist das wirklich hart für so einen Spieler wie Boateng.
Das glaube ich auch.
Ja, und ich glaube, dass er das einfach in diesen Minuten oder Sekunden einfach verarbeitet hat für sich. Und das muss man auch akzeptieren und respektieren. Ja,
aber dann nicht mit der Mannschaft mitzufahren?
Das sieht ein bisschen komisch aus, zumal nächste Woche dieses Pokalfinale noch ist. Da hast du recht. Wenn das jetzt gestern der Abschluss gewesen wäre, würde ich sagen, wahrscheinlich hätte ich auch so reagiert als Spieler. Aber wegen dem Spiel halt nächste Woche sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Aber da musst du jetzt an die Ehre appellieren beim Boateng und zu sagen, hey, wir haben noch eine Woche zu gehen, ein großes Spiel noch vor uns. Na, jetzt ziehen wir das auch noch zusammen durch.
Zeigt das nicht auch, wie schwer das für Niko Kovac war in dieser Saison? Die alle unter einen Hut zu kriegen.
Das erzählt doch die Geschichte. Erzählt dir doch die ganze Geschichte für einen jungen Trainer, der auf so einem Niveau noch nicht trainiert hat, mit solchen Figuren, mit so einer Kabine. An dem Bild siehst du doch. Und das ist nachvollziehbar, von allen Seiten nachvollziehbar.
Und es soll keiner glauben, dass Franck Ribéry nur der Typ ist, der jubelt, wenn er Tor schießt, sondern das ist der schwierigste Ersatzspieler mit, den es gibt, was ihn ja wieder auf der anderen Seite ehrt. Und Robben ist nicht anders. Der war jetzt 5 Monate weg und hat allein geübt an der Kraftmaschine, was er alles getrieben hat. Aber das klar war es schwierig für ihn. Und Boateng, der ist Weltmeister und der hat natürlich auch einen Anspruch. Ich finde, dass der jetzt fast auch ein bisschen in ein Licht gekommen ist mit seinem Partyzeug und was er alles macht. Dass er auch nicht so verdient hat, weil er eigentlich ein überragender Innenverteidiger ist. Ja. Wobei, wenn man natürlich jetzt wie Marcel sagt, dass der geht und der will, das wissen wir, der wurde im letzten Sommer nach Paris und das Ding hat nicht geklappt. Das wäre natürlich für ihn nochmal eine heiße Nummer gewesen, mit 30 zu einem Topverein zu gehen.
Und hier ist er dann Zaungast.
Ja, und hier ist er Zaungast. Und natürlich schon die Frage, jetzt hat, der hat noch bis 2021 bestimmt einen guten Vertrag. Also ob da Angebot und Nachfrage so sind, dass man sagt, ciao, es war eine schöne Zeit, aber gehst 2 Jahre früher, wird schwierig, glaube ich.
Ich würde das nicht so einfach so abtun mit dem Partyzeug, weil die Mitspieler haben schon ein Gespür, wenn es mal nicht läuft in einer schwierigen Phase, ob dann jemand sehr damit beschäftigt ist, ein eigenes Modelabel auf den Markt zu bringen, Magazine auf den Markt zu bringen, viel mit Partys beschäftigt ist. Ich glaube schon, dass das in der Mannschaft durchaus angekommen ist.
Glaubst du, dass andere Spieler keine irgendwelche Nebenbeschäftigungen ab und zu haben? Ob ich jetzt ständig auf Social Media rumdrücke oder sonst was? Also ich glaube, dass das ziemlich gleich ist.
Ja, zumal die Leistung ja, wie du sagst, ja völlig okay war noch.
Ne? Ja, er hat schon bessere Jahre gehabt. Also es ist
verletzungsbedingt, also, das hat natürlich auch nicht einfach gehabt.
Wir müssen noch sagen, wir wissen jetzt nicht, vielleicht gab es auch einen anderen Grund, dass er nicht mitgefahren ist. Das wollen wir jetzt nicht alles hier unterstellen.
Aber ich glaube, Marcel hat es ja vorher richtig gesagt.
Der SB. Genau, das haben wir. Ne? Ja.
Das aber ist, er hängt schon mit dem Herzen an dem Verein. Also man darf ja nicht vergessen, also das Triple, da war einer der herausragenden Figuren. Also ich finde es schade, wenn es so enden sollte, aber wie gesagt, er hat noch 2 Jahre Vertrag, der verdient über 10 Millionen jährlich. Du musst erstmal einen Verein finden, der dieses Gesamtpaket, das vergisst man immer bei der Ablösesumme. Ich meine, die haben 38 Millionen von Paris abgelehnt, die werden sie dieses Jahr ganz bestimmt nicht mehr bekommen. Ich glaube, es war vielleicht einer der Fehler am Anfang der Saison, dass man diesen Wechsel last minute verhindert hatte. Aber ich glaube, dass es schwierig wird, dass man einen Verein findet, der nochmal ähnlich etwas zahlt und das Gehalt übernimmt.
Aber wenn du ich will jetzt ihn nicht zum großen Problemfall hoch sterilisieren. Nur wenn du einen Spieler wie ihn, dem du mitteilst, du und Hummels, ihr streitet euch um den 2. Platz, wenn du einem Weltmeister das sagst und den nochmal in die Kabine setzen für ein Jahr und das Niko Kovac als nächste kleine Hypothek mitgeben für die neue Saison, ich glaube, die Bayern sind gut beraten. Ich muss ihnen nicht raten, aber ich denke, sie werden sehr wohl sich überlegen, was geht nicht mehr. Und sie werden nicht nur aufs Geld schauen bei Boateng. Ich glaube, sie sind das dem Spieler auch schuldig, zu sagen, wenn ein Angebot kommt, pass auf, jetzt ist gut.
Wenn das für alle drei Seiten stimmt, dann wird es mit Sicherheit
so. Bin ganz sicher. Also,
das Paris war ja noch keine gute Lösung. Der ist ja noch nicht immer,
Mit der Paris-Geschichte haben sie Niko Kovac auch nicht geholfen.
Wir reden gleich nochmal über den Architekten, auch über den Trainer Niko Kovac. War eine schwierige Saison für ihn. Und Uli Hoeneß hat noch interessante Aussagen getroffen.
Mann, der von den Fans gefeiert wird und der deutscher Meister ist, da muss doch der Präsident des FC Bayern sagen, der bleibt auch nächstes Jahr unser Trainer.
Ich weiß nicht, ob man das immer sagen muss. Er hat bei uns einen Vertrag und meine Meinung kennt er und kennt jeder im Verein und deswegen brauche ich die nicht jeden Tag neu zu erneuern.
Aber wir kennen sie nicht, die Meinung.
Die sage ich Ihnen dann bei Gelegenheit.
So kennt ihr Uli Hoeneß. Also, was sind deine Aussagen? Steckt hier zu Niko Kovac, steht gleich bei uns, wo er die Chance für Sie 100.000 Euro zu gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen, bis gleich. Reihe von Adel und Band, live aus dem Wittenfeller Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass. So, wir wollen ein bisschen über den Meistertrainer reden. Also die Bayern konnten gestern feiern. Ende gut, alles gut, sagt man wohl so. Aber es war eine ganz, ganz schwierige Saison, besonders für Niko Kovac.
Eigentlich ja eine irre Erfolgsgeschichte. Meister mit den Bayern als Spieler und Trainer, das hat bisher nur Franz Beckenbauer geschafft. Niko Kovac hat die Bayern zum Titel geführt, dabei 9 Punkte Rückstand auf Dortmund aufgeholt, in einer schwierig zu moderierenden Saison des Umbruchs. Im Moment des Triumphes wirkte Kovac ergriffen, davor aber mitunter arg mitgenommen, beklagte ganz allgemein den mitmenschlichen Umgang in unserer Gesellschaft. So tat ihm die Zuneigung der Fans, die seinen Namen skandierten, natürlich doppelt gut. Lieber wäre ihm aber, die Bayern-Bosse würden sich endlich klar zu seiner beruflichen Zukunft äußern. Aber darauf muss der neue Meistertrainer weiterhin warten. Und so steht die Frage im Raum, gibt es auch für Niko Kovac ein Happy End?
Carlo, was denkst du? Glaubst du?
Man kann nicht sagen, die Bayern-Bosse. Da muss man differenzieren. Uli Hoeneß steht ganz klar zu Kovac. Das hat er mehrmals geäußert. Mhm. Und er sagt es jetzt nicht mehr. Das ist definitiv so, Thomas. Er hat es mehrmals geäußert. Ja, bei Rummenigge, da wissen wir, wie es ist. Der hat die Jobgarantie verweigert. Und Salihamidzic war neulich bei den Kollegen und hat da immer wieder von Fakten gesprochen, die für ihn sprechen. Das hat er gestern auch mehrfach wiederholt, die Fakten sprechen für Niko Kovac. Also nach dem jetzigen Stand gibt es noch, nachdem er gestern eine Demonstration des Volkes war, die haben ja den Niko Kovac hochleben lassen, was die Bayern immer sehr genau registrieren. Also jetzt gegen den Willen des Publikums und der Anhänger, den Niko Kovac mit Meister ehren, aus dem Verkehr zu ziehen, wäre schon sehr mutig. Also wie gesagt, Hoeneß steht zu diesem Trainer und Karl-Heinz Rummenigge hat offenbar eine andere Meinung, wobei der natürlich auch, finde ich, das Recht hat, als Vorstandsvorsitzender nachzudenken, ob das alles optimal ist. Ich finde, das ist eine Aufgabe. Aber ob es natürlich jetzt in der Phase, 2-3 Wochen vor Saisonende, wo es um alles ging, das zu äußern, klug war, das möchte ich stark dahingestellt lassen.
Dann hören wir noch mal, was Uli Hoeneß gesagt hat. Wir haben ja natürlich gestern auch gefragt, wie es mit Niko Kovac aussieht.
Einen Mann, der von den Fans gefeiert wird und der deutscher Meister ist, da muss doch der Präsident des FC Bayern sagen, der bleibt auch nächstes Jahr unser Trainer.
Ich weiß nicht, ob man das immer sagen muss. Er hat bei uns einen Vertrag und meine Meinung kennt er und kennt jeder im Verein und deswegen brauche ich die nicht jeden Tag neu zu erneuern.
Aber wir kennen sie nicht, die Meinung.
Die sage ich Ihnen dann bei Gelegenheit.
Christian, ist das ein klares Bekenntnis für dich?
Ja, also man hat gestern schon gemerkt, mich hat es gewundert erst, dass er nichts gesagt hat. Aber wenn man die Eiszeitstimmung zwischen den Bossen da momentan in der Frage kennt, dann erklärt sich das auch, warum er das gemacht hat. Also er wollte da, glaube ich, jetzt nicht nochmal Öl ins Feuer schütten. Oh, das, glaube ich, kostet 3 Euro. Ja. Aber
ich finde es immer gut, wenn meine Gäste das schon selbst merken. Das ist wunderbar, ja.
Auf jeden Fall, als Aufsichtsratschef hält er sich jetzt zurück. Das ist ja die Rolle, die er hat und die jetzt seit Kurzem, muss man ja sagen, erst betont. Er mischt sich nicht ein, weil er diesen Konflikt jetzt einfach nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen haben werden will. Und das ist auch die einzige Erklärung. Intern ist völlig klar, Hoeneß steht hinter ihm. Es kann auch nur die einzige, Kovac hat ja gesagt, aus erster Hand, das kann eigentlich nur nach Ausschussverfahren Uli Hoeneß sein, weil Salihamidzic hat es gestern auf dreimaliger Nachfrage auch nicht mal gesagt, das wäre ja nur ein ganz, ganz einfacher Satz.
Ein Satz, ja.
Genau, oder? Kovac ist nächste Saison unser Trainer. Und dieser Satz war gestern aus keinem der Verantwortlichen rauszuholen. Mhm. Und Rummenigge ist erst gar nicht bei den Journalisten aufgetaucht. Also da sieht man mal, was für Spannungen da sind. Und das wird vor dem Pokalfinale auch sicher nicht geklärt werden.
Wobei, das ist entscheidend, Hoeneß sagt momentan nichts mehr, weil ich glaube, das Bekenntnis zu Kovac würde eher davon unterdrückt, von der Interpretation, dass er und Rummenigge totalen Konflikt haben.
Das ist
der Punkt, da hast du völlig recht. Und deswegen hält er sich da zurück.
Also aber das ist ja scheinbar so, ne? Dass sie unterschiedlicher Meinung sind in der Bewertung, oder?
Also das ist wirklich Fakt. Also
das ja, eben. Ja. Wobei, das ist ja kein Geheimnis ja, jetzt.
Weil wobei mal spannend wäre, was Salihamidzic unter den Fakten versteht. Die Fakten sprechen für den Trainer. Also ja. Ein Faktum ist jetzt mal die Schale, die steht da. Das zweite Faktum könnte das Double sein. Das muss noch errungen werden. Aber dann gibt es wahrscheinlich noch viele andere Fakten. Und der Salihamidzic als Sportdirektor ist ja auch nah dran an der Mannschaft. Da hört man halt danach Strömungen. Und das ist natürlich das Nächste. Und es gibt ja schon seit Beginn dieser Saison immer wieder diese Geschichte, dass das Offensivspiel nicht so detailliert durchgeplant sei und verschiedene andere Sachen. Und darüber muss, finde ich, auch ein erfolgreicher Verein auch nachdenken dürfen. Es ist halt immer die Frage, wann und wie er es artikuliert, ob man es intern macht.
Eine Sache muss man wirklich mal festhalten, wie Niko Kovac in dieser ganzen Saison diese Situation annimmt und damit umgeht, reflektiert, ruhig, cool, die ja keineswegs leicht für ihn als jungen Trainer ist, das ist wirklich meisterhaft und verdient absoluten Respekt für Niko Kovac. Gleichwohl geht es am Ende um die Fragestellung, ist der FC Bayern der Meinung, dass Niko Kovac der richtige Trainer für die Zukunft ist? Diese Frage wird ja intern auch diskutiert und da muss man auch klar sagen, sollte man zum Schluss kommen, dass Niko Kovac es nicht ist und dieses Vertrauen nicht hat, den Verein in die Zukunft zu führen, dann darf man sich auch nicht von einem möglichen Double-Gewinn blenden lassen, sondern dann muss man auch dementsprechend handeln.
Ich glaube, wir müssen nur in die jüngste Vergangenheit zurückgehen, um zu sehen, was jetzt passieren wird. Also ich glaube, beim letzten Mal, wie Niko Kovac vor dieser Situation stand, das war nach dem 3:3 in Düsseldorf, was hat da der Verein gemacht? Er hat die Führungsspieler hochkommen lassen und hat sie gefragt. Und da war Lewandowski, da war Ribéry, da war Müller, da war Neuer. Und in der Phase haben sie sich nicht gegen den Trainer ausgesprochen, haben gesagt, wir wollen das versuchen, wir wollen das zusammen schaffen. Und ich glaube, das ist der Punkt, die Mannschaft jetzt vor diesen Titelentscheidungen zu fragen, werden die Bayern-Bosse ganz bestimmt nicht machen. Und das ist, was Carlo auch richtig sagt, diese Formulierung von Salihamidžić mit den Fakten ist ja sehr bewusst zurechtgelegt. Also eine Entwicklung in der Mannschaft ist ja kein Fakt. Ich glaube, sie warten jetzt noch, reden mit den Spielern. Und es ist beim FC Bayern in der Vergangenheit immer so gewesen, am Ende entlässt immer die Kabine den Trainer. Und dann werden wir mal hören, was sie zu sagen haben.
Ist das so, Stefan?
Bitte?
Ich kann auch anders sagen.
Ich war gerade woanders.
Wie viele Trainer hast du entlassen als Spieler?
Ich habe nie einen Trainer entlassen. Also ich wurde auch nie gehört in meiner Zeit, ob es jetzt bei Bayern München war oder bei Borussia Mönchengladbach. Ich wurde nie gehört, nie nach oben zitiert.
Bei Jupp Heynckes?
Entweder sind. Nee.
Entweder doch dann zur Versöhnungsflasche.
Warte, stopp. Entweder sind die Spieler alleine nach oben gegangen, aber ich war nie dabei. Also das habe ich auch nie gemacht. Also und auch bei
aber Jupp Heynckes. Aber du wurdest doch mal gefragt, oder?
Was gefragt? Wir waren ja immer erfolgreich. Also unter. Also, ja. Deswegen verstehe ich es auch nicht. Also, die Entscheidung treffen natürlich die Verantwortlichen des FC Bayern, überhaupt keine Frage.
Aber
wenn man unter den ganzen Umständen in dieser Saison, mit diesen ganzen schwierigen Umständen vor allen Dingen für Niko Kovac, kann ich es nicht nachvollziehen, dass so heftig und intensiv auch öffentlich darüber diskutiert wird. Also er ist ein junger Trainer, er hat das Stand heute sehr, sehr gut gemacht. Er hatte so viele Langzeitverletzte, die noch dazu kamen. Also ob es Tolisso war, ob es Ribéry, Robben, Neuer kommt dazu, der permanent jetzt auch langfristig verletzt ist. Also das musst du erstmal alles gebacken kriegen. Und das hat er fantastisch gemeistert, in meinen Augen. Aber wenn die Verantwortlichen halt anders denken, ja, dann wären sie aber auch in Zukunft daran gemessen, sollten sie die Entscheidung kontra Kovac geben, dann wären sie auch bei dem nächsten Trainer daran gemessen. Und sie haben doch so viel versucht. Sie haben Ancelotti gehabt. Es hat nicht funktioniert. War ein Felix Magath da, der das Double geholt hat. Jupp Heynckes hat im letzten Jahr, ich sage mal, nur die deutsche Meisterschaft geholt und stand nie irgendwie zur Diskussion oder zur Debatte. Und bei Kovac, da werden Fässer aufgemacht, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Und er leidet. Und das sieht man. Nehme das Bild da drüben mit Tränen in den Augen. Der Junge leidet. Und das hat mit Sport, mit Respekt und Anstand dann im Endeffekt auch nichts mehr zu tun.
Dass wir hier... Und deswegen muss das ja irgendwann, und zwar sehr bald, aufhören. Also, dass wir hier das Gesprächsthema haben und immer wieder und nochmal, ist ja ganz lustig für uns hier. Nur, das muss ja bei einem Club wie Bayern München und dem Trainer irgendwann mal aufhören. Also, wir konstatieren, Rummenigge ist eher, denkt eher anders und Hoeneß denkt eher so. Salihamidžić im Übrigen muss da rumeiern dazwischen, dass es einem schon wehtut. Also, da denkst du, ja, aber der kann doch auch nichts machen. Der kann nicht sagen, klar bleibt er, dann gibt's von der einen Seite mal eine kurze Nachfrage und umgekehrt auch. Also du hilfst auch dem neuen, jungen Sportdirektor nicht. Irgendwann muss dann Schluss sein. Die Entscheidung, die jetzt getroffen wird, kann nicht als Dauerthema durch die ganze Saison gehen. Und beim nächsten, und das wird es wieder geben, gegen Düsseldorf oder gegen wen auch immer, erwischst du so einen Tag und spielst so ein Spiel. Wenn danach wieder der Zirkus losgeht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Und es kann auch nicht sein, um noch mal ganz kurz zurückzukommen, das, was du gesagt hast, dass Spieler nach oben zitiert wurden. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht die Spieler zu dir kommen lassen und dann irgendwelche Entscheidungen treffen.
Stärkt ihn sicher nicht.
Du kannst den Kapitän
nehmen, aber doch nicht die Spieler nach oben zitieren, um zu sagen, hey, wie soll die Zukunft mit Kovac oder nicht mit Kovac? Also diese Plattform dürfen die Spieler in meinen Augen niemals bekommen.
Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, Frankfurt, München ist nicht Frankfurt. Da habe ich drauf gewartet, dass jetzt die Bosse runterkommen und nicht die Spieler hoch, sondern die Bosse in die Kabine kommen und sagen, pass mal auf, mein Freund, was glaubst du eigentlich, wer du hier bist? So, und dann gibt es öffentlich richtig.
Hieß es, 5 entscheidende Spieler waren gegen ihn, er hat die Kabine verloren und da war das der Punkt. Also du musst schon die Mannschaft, ich meine, ihr habt das ja bei mir lange erlebt, bei dir haben.
Nein.
Und trotzdem muss der Verein die Führung sein und der muss den ganzen Plan vorgeben, wie es läuft.
Dann erwarte ich aber, und du weißt zu unserer Zeit, ne, die Führungsspieler bzw. die Kapitäne, meine Wenigkeiten, Oliver Kahn, Giovanni Elber, der Trainer Ottmar Hitzfeld war so schlau, dass er gesagt hat, wenn ich die habe, denen ich mein Vertrauen schenke, werden sie die Kabine sauber halten. Und genau das haben wir gemacht.
Wobei, aber die wichtigste Instanz haben wir jetzt vergessen. Also die hat ja gestern ein ganz klares Statement gegeben und das waren die Fans. Also
ja, das kommt dazu.
Dass die wirklich die Südkurve hatte skandiert und im Rest vom Stadion jetzt, sind die Leute aufgestanden.
Genau. Ja. Jetzt sagst Ralf doch einmal, na, du hörst dir das in Ruhe an. Ja. Was sagst du vom Bild von Bayern München, wenn du das so hier hörst und siehst und mitbekommst? Ist das nicht unnötiges Theater, was da gemacht wird?
Ja gut, also da bitte ich jetzt einfach auch um Verständnis.
Du bist Außenstehender.
Ich bin Außenstehender, wir spielen nächste Woche gegeneinander.
Das würde helfen für das Finale.
Ich kann mich einfach nur anschließen. Ich finde, dass Nico unter den gegebenen Umständen das bisher großartig macht. Und ich finde auch, dass er sich das nicht allzu sehr anmerken lässt, was da mit ihm gerade passiert. Gerade auch noch für einen relativ jungen Trainer, finde ich, macht er es einfach großartig. Und alles andere, muss ich nochmal sagen, das ist Sache des FC Bayern. Ich finde auch, dass es, ich habe ja auch meine Erfahrungen gemacht als junger Trainer, beispielsweise beim VfB Stuttgart. Ich würde jetzt als verantwortlich, und ich bin ja nächste Saison auch wieder Sportdirektor, war das auch in den vergangenen Jahren einige Male, bevor du mit Spielern über den Trainer sprichst, muss es schon ganz, ganz massive Anzeichen geben, dass das überhaupt notwendig ist. Und dann halte ich es auch für deutlich sinnvoller, dann musst du selber auch so nah dran sein an der Mannschaft in dem Moment, dass du die nicht zu dir irgendwo hochzitierst, sondern dass du unten bist. Das muss dann im Prinzip fast schon beiläufig passieren, dass du wirklich auch spürst, ist das Verhältnis Trainermannschaft intakt. Und das ist für mich das alles Entscheidende. Solange das Verhältnis Trainermannschaft intakt ist und dazu dann eben auch noch die Ergebnisse stimmen, und das ist ja beim FC Bayern unfraglich jetzt im Moment wieder der Fall, gibt es keinen Grund, über den Trainer zu diskutieren.
Warte ganz kurz, wir machen nur einen einzigen Spot dann. Alles klar. Bist du dran. Weiter geht's, Marco. Ich habe dich kurz unterbrochen.
Das alles gleichermaßen muss ja die Frage erlaubt sein und einhergehend damit auch die sachliche Analyse. Hat Niko Kovac diese Mannschaft weiterentwickelt? Hat er diese Mannschaft besser gemacht? Hat er jeden Spieler besser gemacht? Diese Fragen müssen gestellt werden und auch beantwortet werden. Und da würde ich sagen, nicht in Gänze. Der FC Bayern ist am letzten Spieltag
auf letzter Rolle. Aber das muss sich aber dagegen halten. Unter den Umständen hat er das sehr wohl geschafft.
Also Gnabry zum Beispiel ist doch ein gutes Beispiel.
Und willst du einen Weltmeister wie Hummels, Boateng, Neuer noch das Leben erklären und Ribéry und Robben, die jenseits schon sind? Also ich glaube, das ist ja die nächste große Schwierigkeit. Und das war auch die große Qualität, finde ich, und das Anständige von Niko Kovac. Er hat vor der Saison keinen Spieler gefordert. Den einzigen, wo er gesagt hat, den möchte ich aber jetzt nicht abgeben, das war besagter Jerome Boateng, weil dann hätte er drei Tage oder zwei Tage vor Ende ein Loch hinten drin gehabt. Aber diesen Leuten, oder sag mal dem Thiago, der ist 27 und spielt Fußball, wie er schon immer spielt, und da kann es einer sein, glaube ich, wer will, es ist schwierig bei dem was zu erklären. Das war für den Niko Kovac ein extrem schwieriger Auftrag und da sind wir uns einig.
Absolut,
das hat er hervorragend moderiert. Und jetzt in der neuen Saison, da, wenn er jetzt auch Spieler bekommt, vielleicht, die er selber will, von ihm hört man ja nie, ich will den und den. Das ist sehr anständig, aber ich finde, beim FC Bayern muss der Trainer irgendwann auch sagen, der wäre mein Mann und der wäre mein Mann. Das haben alle gemacht, von Hitzfeld bis sonst wohin. Und das muss der Nico, glaube ich, auch irgendwann tun.
Absolut so, oder? Stefan?
Absolut. Also bei älteren Spielern, erfahrenen Spielern, du hast sie genannt, Robben, Ribéry, Hummels, Boateng, da moderierst du nur. Da erklärst du nicht mehr. Also zurückzukommen auf deinen Punkt, wo du sagst, er muss sie besser machen. Also da musst du einfach perfekt sein in der Moderation. Das ist alles entscheidend.
Aber du hast doch auch gesehen, dass es viele Spiele in dieser Saison gab, in denen man als Zuschauer, als neutraler Zuschauer das Gefühl hatte, oh, das kann jetzt kippen, oh, auch wenn der FC Bayern
gewinnt. Ja, ist es aber nicht. Sie sind deutscher Meister. Also sie hatten schwierige Phasen, definitiv. Hat er die Rotation eingestellt, Er hat daraus gelernt, Und dann haben sie eine fast perfekte Rückrunde gespielt, in meiner Augen.
Eine der besten bei Bayern.
Es geht so ein bisschen unter eigentlich.
Man muss sagen. Liverpool war nicht gut, das kannst du nicht
wissen. Ja, es war ein Spiel.
Aber ich glaube, er hat was daraus gelernt. Und wenn du ihn, nochmal, die ist eben das Wort anständig gefallen. Er ist ein hochanständiger, für mich ist er eine Bereicherung der Liga. Ich finde den als Typ, als Mensch und mit Werten, mit denen der Profifußball arbeitet, sehr, sehr wichtig. Und ich finde, man muss anständig mit ihm umgehen. Das haben die Bayern über einige Strecken dieser Saison nicht getan.
Aber der FC Bayern. Ganz wichtiger Punkt.
Und das muss sich endlich regeln. Also ich wiederhole nochmal, wenn wir nächste Saison hier wieder sitzen und wieder das Thema haben, verstehe ich diese Welt nicht mehr und diesen Club nicht mehr.
Aber bei dem Spiel Liverpool muss man jetzt auch ein bisschen relativieren, finde ich. Also es ist die beste oder mit die beste Mannschaft Europas, wahrscheinlich auf der Welt. Barcelona hat da 4 Stück gekriegt, Bayern hat keins. Das Rückspiel war unglücklich, da gebe ich dir recht, da hätten sie nur taktisch, aber daraus musst du lernen. Ja, aber jetzt zu sagen, das war das entscheidende Spiel oder die zwei entscheidenden Spiele.
Das müssen die
Verantwortlichen,
da wäre ich aber vorsichtig. Das mussten die Verantwortlichen sehen, dieses Spiel, das ist öffentlich gespielt worden, wir waren alle enttäuscht und das war auch so gecoacht. Also ich will ihnen nicht nur alles immer schenken, sondern, aber hat er was daraus gelernt? Und das ist die Frage, die sich die Migranten stellen müssen. Wenn er was daraus gelernt hat, ist gut. Wenn nicht, haben wir...
Aber bei FC Bayern sind schon ganz große Trainer, die verherrlicht werden, als hätten sie den Fußball von A bis Z erfunden. Die sind dreimal hintereinander im Halbfinale rausgeflogen und haben auch große Coaching-Fehler gemacht. Ich also glaub, so gesehen kann man es dem Mikko Kovac dann auch mal, finde ich, noch mal eine Chance geben.
Und natürlich hat Kovac Fehler gemacht, die hat er auch zugegeben, aber was bei keinem anderen Bayern-Trainer gemacht wurde, ich meine, Rummenigge hat dann öffentlich gesagt, wir haben den Trainer dann gesagt, mit der Rotation muss jetzt Schluss sein, du musst dich jetzt, ich meine, das ist ja ein Recht, das zu sagen, aber das öffentlich zu sagen, dass man dem Trainer die Anweisung gibt, er soll die Rotation jetzt mal beenden, ich meine, damit killst du einen
Trainer. Aber das wusste Kovac, wusste Kovac auch schon vorher.
Aber also, es geht doch darum, dass du das öffentlich sagst, wenn du dem Trainer sagst...
Ja, aber dann müssen wir Rummenigge hinterfragen und nicht Kovac.
Das waren die Unanständigkeiten, die permanenten Dinge, die du... So kannst du einen Trainer nicht auf dem Niveau...
Und da hat der Christian völlig recht. Das war für mich der brutalste Satz von allem, was gefallen ist.
Fußball ist keine Mathematik.
Das war bei wir haben die Mannschaft jetzt aufgestellt, so ungefähr hieß das. Auf und um.
Und ich glaube, beim anderen Trainer, der nicht so jung ist und nicht so unerfahren, hätte man das nicht gemacht. Das hätte sich auch niemand gefallen lassen sollen.
Getraut wahrscheinlich.
Bei Jupp Heynckes, der wäre hochgegangen und hätte den Vertrag vor die Füße geschmissen.
Ja, aber also er hat gerade was gesagt, mit dem Fußball ist keine Mathematik. Das hat Karl-Heinz Rummenigge über Ottmar
Hitzfeld gesagt. Und hat ihn auch gekillt.
Ja. Also, das war einer der Gründe, warum Ottmar damals nachgedacht hat, ob das wirklich noch so viel Spaß macht, dieser Job. Ja.
Die Tatsache, dass wir hier sitzen und immer wieder über Nico Kovac reden, das liegt nicht an uns, das liegt daran, dass in der Führung des FC Bayern es bis heute versäumt wurde, sich klar zu positionieren.
Und das Thema ständig befeuert wurde.
Immer wieder. Und bei der Analyse dieser Saison müssten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic vielleicht auch erstmal bei sich selbst anfangen und überlegen, ob sie in ihrem Dreiergespann alles so richtig gemacht haben.
Und die Fans merken das.
Das ist gut, das ist auch schon mal interessant. Ihr wart ja im Stadion gestern. Wir schauen mal auf dieses, guck mal, das Plakat da bei den Bayern-Fans. Also jeder beim FC Bayern muss liefern.
Das waren die Worte von Rummenigge.
Rummenigge, ne? Titel oder großer Name ist dann Fragezeichen. Fuck FC Hollywood.
Gut, das war nicht das einzige Plakat. Ich finde, was mich am meisten nachdenklich gemacht hat, war ein Plakat ein bisschen weiter drüber, hat die Bayern-Familie in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt.
Also die Fans spüren das schon.
Die Fans spüren die Fans. Die Fans sind schlau und die lassen sich nicht. Uli Hoeneß hat ja auch gestern wieder in der Mixzone probiert, hat wörtlich der Bild-Zeitung die Schuld gegeben an der Kovac-Diskussion. Da muss ich sagen, also wir sagen ganz klar, das ist eine Frechheit, was mit Kovac passiert. Also wir haben Kovac nicht in Frage gestellt. Das war der FC Bayern selbst. Und die Fans merken das.
Und gestern haben die Fans abgestimmt. Das war gestern ein Votum und gestern war ein absolut entscheidender Tag pro Nico Kovac. Die Sache Nico Kovac ist aus meiner Sicht jetzt entschieden. Uli Hoeneß, der ist Meister geworden oder die sind Meister geworden, der hat es registriert. Uli Hoeneß schaut auf Volkes Stimme. Auch Rummenigge, die wollen alle nicht hier irgendetwas inszenieren. Ich weiß noch, als damals Bastian Schweinsteiger ging und da war doch an der selben Straße transparent gehangen, dass Pep Guardiola und Rummenigge den FC Bayern verkaufen oder nur noch was weiß ich, zu was machen wollen. Und dann hat Rummenigge sehr schnell reagiert. Also die hören Volkes Stimme genau. Und gestern war der Tag, der für Nico Kovac entscheidend war. Der ist A, Meister geworden und B, hat das Publikum auf seiner Seite. Und deswegen glaube ich definitiv, dass diese Sache entschieden ist pro Kovac.
In 7 Tagen gibt es noch ein Fußballspiel. Das dürfen wir bei der Angelegenheit nicht vergessen. Ne? Also wenn wir darüber reden, über Ergebnisse, was Stefan Effenberg richtigerweise sagt.
In 7 Tagen reden wir über das Spiel hier. Das ist was.
In 7 Tagen reden wir über das Spiel, das in 6 Tagen ist. Und,
schalten wir Ralf nochmal. Ne? Falls er dann noch sprechen kann.
Sollte der FC Bayern dort rein hypothetisch untergehen, dann haben wir nächste Woche eine andere Diskussion. Oder würdest du auch noch dabei bleiben, dann zu sagen, dass der Tag gestern der Tag war, der Nico Kovac in jedem Fall gerettet hat, unabhängig davon, was kommende Woche in Berlin passiert?
Würde ich meinen, ja.
Und du meinst, weil das mit den Fans in Düsseldorf auch so geklappt hat? Und Friedhelm Funkel klappt das beim FC Bayern auch? Du erinnerst dich daran?
Ja, ja, ja. Ich erinnere mich, ja. Das war gestern einfach beeindruckend. Und
nee, das ist ja auch gut so.
Er hat jetzt auch geliefert. Und also ich meine Informationen sind definitiv die, dass Niko Kovac nächstes Jahr diese Mannschaft führen wird. Also nächste Saison.
Nochmal, nur es geht darum, aber bitte nicht zur Wiedervorlage. Wenn wir alle das Gefühl haben und das auch mit so, das sind ja kleine Spitzen dann immer so. Wenn die so fallen und wir alle so das Gefühl kriegen, hier wartet eine Fraktion nur auf den ersten, aufs ja, genau. erste 3-3 gegen Düsseldorf. Das ist, die sind, nochmal, das ist nicht der FC Bayern. Ich fand, also, die Außendarstellung war in vielem nicht dieses Clubs würdig.
Wir reden gleich weiter. Wir reden noch überhaupt über Trainer, wie schwer das heutzutage ist. Scheinbar dann über das Tor natürlich, was in Gladbach gefallen ist. Hi, von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel. Der Flughafen beim Check 24. Carlo Wild hat gestern oder hat erzählt, dass gestern Niko Kovac gefeiert wurde von den Fans. Wir haben auch die Plakate eben gesehen. Marcel, glaubst du, das hat irgendeinen Einfluss auf die Zukunft von Niko Kovac? Wird das bestätigen? Uli Hoeneß
ist ein Mensch, der solche Dinge immer schon wichtig genommen hat. Und ein Fußballverein, der das Stadion voll haben möchte und weiterhin eine solche Fanwucht auch haben möchte, ist gut beraten.
Ja, und der Verein, der reklamiert für sich ja auch immer Werte. Und auch Hoeneß.
Wer macht das?
Der Verein FC Bayern. Ach, und Verein, auch Uli Hoeneß als Präsident. Da wird immer auch vom familiären, vom menschlichen Umgang, von Werten gesprochen. Und dann muss man die natürlich auch leben. Und solche Sachen, da geht es ja auch um Moral. Und deswegen, Volker Stimme geht auch dazu, kann ich mich nur wiederholen. Das ist eindeutig ein Votum für die Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern.
Zumal das Stadion ja auch einig war, was ja auch selten der Fall ist. Es ist ja oft so, dass die Südkurve eine Meinung hat und dann die Haupttribüne hat eine andere. Aber die Südkurve hat angefangen und dann hat sich das Stadion erhoben.
Und die Frankfurter noch dazu.
Ja, stimmt, das ist komplett. Also das muss ich sagen, das war schon gestern bemerkenswert.
Gut, die Frankfurter sind Pokalsieger mit ihm geworden. Ne?
Ja, klar, also, ja, die lieben ihn.
Das wundert dich ja nicht, oder?
Nee, sei halt noch dazu, das war Ernst und Spaß. Ja, nee, das war klar. Der ist auch so sehr stark verbunden mit Frankfurt, wo er gestern auch wieder absolut erwähnt hat.
Hi, von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel. Der Flughafen beim Check 24. Carlo Wild hat gestern oder hat erzählt, dass gestern Niko Kovac gefeiert wurde von den Fans. Wir haben auch die Plakate eben gesehen. Marcel, glaubst du, das hat irgendeinen Einfluss auf die Zukunft von Niko Kovac? Wird das bestätigen?
Uli Hoeneß ist ein Mensch, der solche Dinge immer schon wichtig genommen hat. Und ein Fußballverein, der das Stadion voll haben möchte und weiterhin eine solche Fanwucht auch haben möchte, ist gut beraten.
Ja, und der Verein,
das zur Kenntnis zu nehmen.
Der reklamiert für sich ja auch immer Werte. Und auch Hoeneß.
Wer macht das?
Der Verein FC Bayern. Ach, Verein. Und auch Uli Hoeneß als Präsident. Da wird immer auch vom familiären, vom menschlichen Umgang, von Werten gesprochen. Und dann muss man die natürlich auch leben. Und solche Sachen, da geht es ja auch um Moral. Und deswegen, Volker Stimme geht auch dazu, kann ich mich nur wiederholen. Das ist eindeutig ein Votum für die Zukunft von Niko Kovac beim FC Bayern.
Zumal das Stadion ja auch einig war, was ja auch selten der Fall ist. Es ist ja oft so, dass die Südkurve eine Meinung hat und dann die Haupttribüne hat eine andere. Aber die Südkurve hat angefangen und dann hat sich das Stadion erhoben.
Und die Frankfurter noch dazu.
Ja, stimmt, das ist komplett. Also das muss ich sagen, das war schon gestern bemerkenswert.
Gut, die Frankfurter sind Pokalsieger mit ihm geworden. Ne?
Ja, klar, ja, die lieben ihn.
Das wundert dich ja nicht, oder?
Nee, sei halt noch dazu, das war Ernst und Spaß. Ja, nee, das war klar. Der ist auch so sehr stark verbunden mit Frankfurt, wo er gestern auch wieder absolut erwähnt. Also
Salom. Ja.
Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn wir alle auch mal sagen, pass auf, es geht ja nicht darum, ihn zu enthaupten, sondern es sind auch fachliche Dinge, die dann irgendwann mal das Thema sein müssen. Und wenn du einen Trainer schwächst, dann wird die Mannschaft nicht dir das liefern. Das ist doch eine simple Rechnung. Und die Saison ist rum. Sie ist bisher okay.
Genau.
Sie ist mit einem Double.
Sie kann sehr gut noch werden.
Sie ist
gut.
Ja. Sehr okay. Und dann macht man einen Strich drunter und dann geht eine neue Saison los. Und nochmal mit Altlasten in so eine Saison reingehen. Und dieses weiter als Dauerthema zu haben, damit wirst du die Ziele, die sie haben und die sie zurecht haben müssen. Und mit dem Kader, den sie sich jetzt zusammen
holen, wirst du die Ansprüche nicht denken. Und da brauchst du einen Trainer, der stark ist. Und wenn du den ständig schwächst.
Aber der Druck wird natürlich jetzt nicht weniger. Also jetzt kommt das Pokalfinale.
Aber auch das muss man Niko Kovac sagen, als du in München unterschrieben hast, wusstest du allerdings auch, dass das nicht Frankfurt ist,
ja, aber ich
um alles zu zitieren.
Man hat schon ein bisschen das Gefühl, es gibt, man will jetzt nichts Böses unterstellen, aber so ein Pokalfinale, ich weiß noch letztes Jahr, wie Bayern das Pokalfinale verloren hat, da wurde das ja so positiv ja schon wieder verkauft, so, naja, das ist ja gut für den neuen Trainer, der jetzt kommt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass vielleicht auch ein bisschen gewartet wird, vielleicht passiert dann irgendwas im Pokalfinale, dann hat man plötzlich doch einen Grund, den Trainer zu entlassen.
Ralf, wann ist für dich generell ein Trainer erfolgreich? Was wäre deine Definition?
Oder ist, ich glaube, in erster Linie geht es darum, Spieler und über die Spieler die Mannschaft zu entwickeln. Und ich achte, auch wenn ich andere Mannschaften anschaue, eigentlich immer, wie spielt die Mannschaft? Kann ich erkennen, was sie über die Tage, Wochen, Monate hinweg gemacht haben vorher? Und selbst an einem weniger guten Tag kann ich die Handschrift erkennen. Für mich ist die Frage eines bei einem Trainer eigentlich immer die Handschrift. Dass inzwischen in den letzten 10, 15 Jahren natürlich noch weitere Faktoren eine Rolle spielen, ist auch klar. Also die Zeiten, in denen mal Ernst Happel zu Hansi Müller gesagt hat, wann du reden willst, musst du zum Friseur gehen, die sind vorbei. Also heutzutage musst du als Trainer auch gute Führungsqualitäten haben. Du musst ja auch mit den Jungs ihre Sprache sprechen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Aber die hat sich auch verändert, ne?
Ja, klar, aber das ist, ich finde es auch nicht zum Negativen verändert im Übrigen.
Nein, das hab ich nicht gesagt.
Ich finde, dass die Generationen, die jetzt durch Akademien gelaufen sind, dass die schon sehr reflektiert sind, dass sie sehr professionell sind, dass sie wissen wollen, warum machen wir eigentlich jetzt gerade das, bringt uns das in irgendeiner Form weiter. Für mich geht es in erster Linie darum, ob ein Trainer Spieler entwickelt und das geht letztlich eben nur über Führung, aber eben auch über eine klare Strategie, über eine Spielweise und das sind die Dinge, auf die ich am meisten achte bei einem Trainer.
Aber konkret zu Kovac, ich war ja auch letzte Woche bei Ihnen zu Gast, ich meine, das war schon sehr dominant, was Sie da gespielt haben, die Bayern.
Ja klar, ja gut, die Bayern haben die beste Einzelspielerqualität, das ist ganz klar. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie spielt eine Mannschaft dann zum Beispiel gegen den FC Liverpool? Und bleiben wir ruhig mal beim FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Selbst wenn die einen weniger guten Tag haben, dann kann man halt trotzdem ganz genau erkennen, was die spielen wollen. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, wenn ich einen Trainer und dessen Arbeit bewerte.
Aber haben Sie denn eine Handschrift erkannt?
Ich wollte auch gerade fragen. Ja. Gut, okay.
Ja, ich glaube schon, dass man dort auch eine Handschrift erkennt, aber sie ist natürlich ein bisschen anders geprägt als jetzt beispielsweise bei einem Jürgen Klopp. Wenn man gegen Bayern München jetzt selber den Ball hat, ist es jetzt nicht so, dass sie dich ständig unter Dauerdruck setzen. Wobei ich sagen muss, dass sie sich in den letzten Wochen da schon auch nochmal entwickelt haben. Gegen uns haben sie ein gutes Gegenpressing gespielt, gegen uns hatten sie im Punktspiel eine gute Restverteidigung. Es gab aber auch schon Phasen in der Saison, wo das ein bisschen anders war. Also von daher, ich erwarte jetzt zum Beispiel nächsten Samstag einen richtig guten Gegner. Das Ergebnis gestern und der Verlauf der Meisterschaft wird unsere Aufgabe nicht leichter machen. Deswegen, wir brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen am Samstag, einen perfekten Tag. Bei uns muss mit dem Ball und gegen den Ball alles passen, damit wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen.
Aber übrigens auch ein Jürgen Klopp hat die Meisterschaft in England nicht gewonnen, weil Man City noch besser war, aber weil die in entscheidenden Spielen im Januar, Februar unentschieden noch und nöcher gespielt haben und da auch ihren Plan nicht durchgedrückt haben.
Also gesehen auch mit 96 Punkten.
Ja, aber er ist nicht Meister geworden, Herr Rangnick.
97 ja, Punkten.
Aber er hat gegen Leicester und gegen solche Mannschaften halt unentschieden gespielt und da haben sie leider die Meisterschaft verloren, was höchst tragisch ist. Also auch mit Liverpool kannst du nicht immer alles durchziehen. Und in Liverpool hat der FC Bayern eine sehr gute Gegenstrategie gehabt, eine Defensive wohlgemerkt, die ein 0:0 gebracht hat, wo Liverpool auch keine Torchance hat.
Aber wenn man sich mal die gesamte Entwicklung des FC Liverpool anschaut, seit Jürgen Klopp dort ist, dann geht es stetig bergauf. Ja, sie stehen jetzt im Champions-League-Finale.
Hat auch 460 Millionen Euro ausgegeben.
Ja, haben aber auch einiges eingenommen, dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Wir dürfen nicht immer nur aufzählen, was er ausgegeben hat. Ich glaube, der Marktwert der jetzigen Mannschaft, wenn die ihre jetzige Mannschaft zum Verkauf stellen würden, was sie natürlich nicht tun, dann glaube ich, sind diese Spieler alle deutlich besser geworden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir reden über einen der besten, wenn nicht den besten Trainer der Welt im Moment. Es war ja auch nur ein Fallbeispiel für mich.
Ist er das für dich, ja? Ist er das für dich, Jürgen?
Jürgen, ja, klar. Klar.
Also, und mit Fall. Ja.
Werden nicht viele widersprechen wahrscheinlich.
Die beiden Trainer, die dort vorne stehen und die 98 und 97 Punkte geholt haben, das sind zwei der besten der Welt. Deswegen sind sie auch in der Premier League. Und um Kalli nochmal zu zitieren mit seinen drei großen Ks, Kapital, Konzept und Kompetenz, das kommt halt dort alles zusammen, diese drei Dinge. Und dann sind diese Mannschaften eben so weit weg vom Rest der Liga, dass sie in der eigenen Liga spielen.
Und, aber wir haben vorhin über Niko Kovac geredet. Jürgen Klopp heute und Jürgen Klopp vor 10 Jahren, das ist aber auch eine Entwicklung. Also nicht nur, wie die Mannschaft sich entwickelt hat, sondern er selber. Wie oft haben wir da gesessen damals und wie oft haben Experten gesagt, der hat nur einen Plan A und wenn Plan A nicht geht, nimmt er Plan A oder nochmal Plan A. Und dann ging es irgendwann mal nicht. Der ist nur der Motivationstrainer und er ist nur der die Südtribüne mitnimmt. In Liverpool heute siehst du, wie er, obwohl er kein überragendes Mittelfeld hat, weil euer geht er ja dauernd verletzt ist leider, der Rest ist brav im Mittelfeld, aber er hat jetzt die Abwehr so sich hingebaut, wie er sich das vorstellt. Er hat einen Sturm und er lässt diese Mannschaft einen Plan spielen.
Aber Klopp, das hat er in Dortmund auch schon gemacht.
Und das musst du Niko Kovac vielleicht auch mal zugestehen. Er wird sich entwickeln müssen. Das ist doch das Normalste von der Welt.
Ich finde jetzt mal ganz weg von der Entwicklung der Trainer. Ich sehe das genauso. Niko Kovac, ich kenne ihn ja schon auch aus den Salzburger Zeiten 2012. Stimmt. Niko Kovac ist für mich ein herausragender Trainer. Und wenn man bedenkt, wie jung er noch ist, der wird noch ein besserer Trainer werden, überhaupt keine Frage. Aber ich finde, man kann die beiden Modelle gar nicht vergleichen, weil Jürgen Klopp und Pep Guardiola sind in Manchester und in Liverpool nicht nur Trainer ihrer Mannschaften, sondern die sind Manager im englischen Sinne. Bei denen kommt kein einziger Spieler, ohne dass sie selber ihn holen wollen. Die sitzen bei vielen der Gespräche auch mit am Tisch. Pep Guardiola hat damals nach unserem Spiel gegen 60 München in der zweiten Liga sich 4 Stunden mit Jo Kimmich eingeschlossen, unter 4 Augen, und hat ihm 4 Stunden lang erklärt, warum er ihn holen will und dass er bei ihm 35 Spiele macht in der nächsten Saison. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist halt Pep Guardiola und so macht es Jürgen, so haben es wir letztlich auch immer wieder gemacht. Und ich denke, dass da, wir reden über ein ganz anderes Konzept und ein ganz anderes Modell von Trainer und einer Trainerrolle, als es wahrscheinlich im Moment beim FC Bayern der Fall ist.
Es wird dem FC Bayern aber nicht schaden, wenn er mal guckt, wo der FC Liverpool im Moment steht. Und Manchester City hat beste Mannschaft Englands, guckt sich das Finale von irgendwo her an. Aber sie sind die beste Mannschaft Englands. Also an diesen Modellen kann nicht alles verkehrt sein. Und wenn im eigenen Club 2 Granden sehr viel gegeneinander, miteinander machen müssen, möglicherweise ist das kontraproduktiv.
Aber Marcel, das schlechteste Modell war das, was der FC Bayern seit 30 Jahren hat, auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar Pokale haben sie ja auch gewonnen. Und das ist halt das Modell hier in München. Und ich finde, das hat sich durchaus bewährt. Weil ich finde, immer der Verein muss der Stärkste sein.
Ich glaube nicht, dass es zukunftsträchtig ist.
Das werden wir sehen.
Das glaube ich nicht.
Was spricht dagegen?
Nicht, wenn du mit Niko Kovac arbeiten möchtest. Das meine ich.
Also, dass Kovac so wenig Mitspracherecht hat bei den Transfers. Ich meine, wir haben ja eingangs gesagt, er hat keinen gekriegt. Er hatte ja schon ein paar gewisse Wunschvorstellungen und die waren jetzt ja auch nicht irgendwie so, dass er einen Salah haben wollte, sondern das war schon alles sehr, sehr based. Und wenn er da gar keinen kriegt, ich meine, Guardiola ist ja angetreten mit Thiago oder nix und hat ihn bekommen. Vielleicht muss man auch sagen, auch ein bisschen zu unerfahren, war vielleicht damals auch ein bisschen zu brav, war froh, dass er den Job überhaupt hat, hat keine Ansprüche gestellt, aber zur nächsten Saison, und er hat ja Vorstellungen, also ich glaube zu wissen, dass er den Jovic schon gerne hätte, aber wenn er seine Spieler nicht kriegt für das, was er spielen will, dann ist es halt für einen Trainer auch nicht einfach.
Der in der Gemengelage, Hoeneß Rummenigge, der Max Eberl zum Beispiel, der sitzt diese Saison in Gladbach, der macht jeden Tag 28 Kreuzzeichen, dass der hier nicht zum FC Bayern gekommen ist, weil er jetzt aus Mönchengladbach sieht, was ja passiert, eben solange die beiden noch da sind und auch noch so stark agieren, wie sie agieren.
Na warte mal ab, Max ist immer wieder im Gespräch in München, ne? Mhm. Lehne ich da mal nicht so weit aus dem Fenster. Ne?
Aber ich glaube, das hat mit einer anderen Personalie zu tun, die noch da ist.
Ja, ja.
Okay. Momentan kein Thema.
So, Leipzig, also RB Leipzig, Platz 3 ist deine, habe ich hier, steht zumindest hier, zweitbeste Platzierung als Bundesliga-Trainer. Vizemeister mit Schalke war die beste, richtig? Ja. Und Pokalsieger 2011. Jetzt kannst du am Wochenende diesen Pokal wieder gewinnen. Überhaupt hat man das Gefühl, dass du gerade deinen zweiten oder dritten Frühling hast.
Nie war er so wertvoll wie heute. Ralf Rangnick, dessen Trainerkarriere eigentlich schon beendet war, erlebt in dieser Saison sein vielleicht stärkstes Jahr auf der Bank.
Wie er arbeitet, wie er dann umgeht mit jedem Spieler, interessiert sich, will jeder helfen und das tut einem Spieler gut.
Der kühle Taktiker Rangnick ist jetzt auch ein sensibler Spielerversteher. Eigentlich nur als Zwischenlösung für den bereits verpflichteten Julian Nagelsmann eingesprungen, hat Rangnick nicht nur nichts verlernt, sondern Wesentliches dazugelernt. Rangnick hebt RB Leipzig auf ein neues Niveau. Und steht sogar pünktlich zum 10. Geburtstag der Bullen vor dem ersten Titel der Clubgeschichte. In 7 Jahren als Sportdirektor und Trainer in Leipzig gelingen Rangnick 3 Aufstiege, eine Vizemeisterschaft, 2 Qualifikationen zur Champions League und das Erreichen des Pokalfinales. Ganz nebenbei stellt RB die jüngste Bundesligamannschaft und die beste Defensive. Ein gut bestelltes Feld und Lebenswerk. Jetzt muss er mit Minzlaff und Mateschitz seine Zukunft planen. Als Sportdirektor und RB-Macher im Normalfall. Wir meinen aber, die Bundesliga kann auf den Trainer Rangnick nicht verzichten.
Hat dir das gefallen?
Ja, gut, wem gefällt nicht?
Stimmt alles, wolltest du sagen.
Wenn man entsprechend gelobt wird, aber... Ja, ich meine, für mich war klar, dass das zu Beginn der Saison war, glaube ich, der Trainerstuhl bei uns unter den gegebenen Umständen einer der heißesten Trainerstühle. Und es gab nicht wenig Leute in meinem persönlichen Umfeld, die mir massiv abgeraten haben, das zu machen. Aber am Ende war es wieder eine Grundsatzentscheidung.
Musstest du lange überlegen?
Nein, die Frage war eine andere. Zum Zeitpunkt, als klar war, dass Ralf Hasenhüttl nicht mehr unser Trainer ist, war die Frage, wen holen wir? Und wir haben uns dann relativ früh entschieden, wenn es eine Chance gibt, Julian Nagelsmann zu holen, dann wollen wir den Trainer gerne holen, weil er für mich perfekt zu uns passt. Er ist für mich eines der größten, wenn nicht das größte Trainertalent, das wir in Deutschland haben. Und wir wussten aber zu dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme schon, dass wir ihn eben erst 2019 kriegen. Auch weil er es so wollte. Er stand auch im Wort bei einigen Spielern direkt nach der Qualifikation für die Champions League. Und dann war es eine Grundsatzfrage. Wenn wir ihn holen wollen, brauchen wir einen Trainer für ein Jahr. Und mir war dann auch klar, dass wir das kaum mit irgendeinem externen Trainer dann besetzen können, weil ja zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt war, dass 2019 Julian Nagelsmann kommt. Und das hat dann schon ein paar Tage gedauert, bis ich mich damit so richtig auseinandergesetzt habe. Aber an dem Tag, an dem wir uns dann endgültig für Julian Nagelsmann entschieden haben, war für mich auch klar, ich muss es machen.
Wie heiß warst du da? Kann man das so
beschreiben? Damals war es schon so, dass ich hin und her abgewogen habe. Aber dadurch, dass jeder Spieler, der jetzt inzwischen bei uns im Kader ist, eigentlich durch mich geholt worden ist und ich die Jungs schon auch sehr gut kenne, war es am Ende für mich klar, ich möchte es machen und ich muss es machen.
Hast du nicht gedacht, das Risiko ist vielleicht zu groß?
Ja, aber dann hätten wir Julian Nagelsmann nicht holen dürfen, dann hätten wir einen anderen Trainer nehmen müssen. Und das nur deshalb, weil ich dann vielleicht gesagt hätte, ja, ich habe da zu großen Respekt vor dieser Trainerrolle. Nein, ich habe dann gesagt, wir wollen Julian Nagelsmann. Die Frage haben wir zuerst beantwortet und danach war klar, ich mache es.
Da muss die Entscheidung her. Ne? Warum läuft es denn so gut bei euch?
Ja, ich glaube, wir haben gegenüber zu Beginn der Saison in der Hinrunde haben wir einige Spieler gehabt, die entweder noch verletzt waren. Einer davon war gerade im Bild, Emil Forsberg. Marcel Sabitzer hatte noch unter den Nachwehen seiner Schulterverletzung zu leiden. Einige Spieler waren der Meinung, sie machen in 3 Monaten Sommerpause erstmal gar keine Hausaufgaben. Die kamen wirklich in einem furchtbaren körperlichen Zustand dann in die Vorbereitung. Dann darf man auch nicht vergessen, die Vorbereitung war ziemlich zerrupft durch die Euroleague-Qualifikation. Wir spielen jetzt am Samstag unser 52. Pflichtspiel, damit 2 mehr als Eintracht Frankfurt. Dazu haben wir noch die meisten Länderspielabstellungen von allen Bundesliga-Vereinen, wenn Länderspielpause ist. Deswegen hat es schon ein bisschen gedauert. Wir sind mühsam in die Saison reingekommen, waren damals noch nicht annähernd in der Verfassung, in der wir jetzt sind. Jetzt sieht das Ganze anders aus. Die Spieler sind alle wieder fit. Wir haben, so wie es aussieht, am Samstag alle zur Verfügung. Dazu kommen mit Tyler Adams und Dudu Haidara zwei Spieler, die uns richtig weitergeholfen haben, die uns richtig verstärken. Und dadurch ist diese Rückrunde dann eben auch möglich geworden. Wir haben dazu hin noch in der Winterpause einfach auch nochmal die Hinrunde analysiert, haben festgestellt, dass wir noch Luft nach oben haben bei eigenen Standards, auch bei gegnerischen Standards. Wir wollten in der Rückrunde die Mannschaft mit der besten Abwehr werden, die wenigsten Gegentore zulassen. Und die Dinge haben wir dann einfach versucht, konsequent umzusetzen.
Hast du das Gefühl, du hast auch nochmal einen Sprung gemacht jetzt in diesem ganzen Jahr?
Ja, nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren. Der Fußball hat sich so dramatisch verändert jetzt nochmal in den letzten Jahren, dass es gar nicht anders geht. Wenn du als Trainer diese Entwicklungsschritte nicht mitgehst, hast du keine Chance. Also alleine, wenn ich mir mal vorstelle, als ich beim SSV Ulm Trainer war, das ist jetzt gerade mal 20 Jahre her, also das klingt zwar wie eine halbe Ewigkeit. Damals hatte ich einen Co-Trainer, Rolf Baumann, Bruder von Dieter Baumann. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben die Videos zusammengeschnitten, wir haben die Trainingssteuerung ausgemacht untereinander. Ich habe ihn immer mitmachen lassen. Er war so mein Trainingsbarometer. Heute hast du einen Trainerstab von 15 bis 20 Mitarbeitern. Bei uns sagen uns eigentlich die Athletiktrainer Woche für Woche, Tag für Tag, was wir heute machen können, wie viel gelaufene Meter, wie viel Sprints. Die geben mir eigentlich vor, was heute im Training an Belastung möglich ist. Und ich versuche dann eben mit meinen Co-Trainern die taktischen Inhalte danach auszurichten. Also wir haben drei hauptamtliche Videoanalysten. Die Videoanalyse ist eines der Hauptmittel, um Spieler zu entwickeln, besser zu machen. Also der Fußball hat sich schon brutal verändert.
Aber jetzt verstehe ich das. Du musst ja eigentlich gar nichts machen, wenn die anderen das alles machen, richtig?
Im Prinzip ist das so, ja. Das ist genau richtig.
Ein bisschen
Nein,
salopp
vom das ist genau der Schlüssel. Wir haben Top-Leute auf unseren Positionen. Wir haben ja. Ich habe noch nie mit so einem herausragenden Mitarbeiterstab gearbeitet, aber du musst diese Leute dann auch ihren Job machen lassen. Wenn du das nicht machen lässt, und da habe ich mich sicherlich auch verändert, dass ich eben nicht mehr der Meinung bin, ich muss alles besser machen oder selber machen, die machen das so gut und als Trainer musst du sie dann das auch machen lassen, aber du musst natürlich trotzdem ein Stück weit Ahnung haben von dem, was da passiert.
Sie gelten ja aber so als so ein kühler Analytiker. Sind Sie näher an Spieler rangekommen im Laufe der Jahre?
Ich glaube, dass der Eindruck auch früher schon ein Stück weit getäuscht hat. Ich glaube, ja, ich habe diese Saison noch mehr versucht, mich während der Spiele in die Beobachterrolle zu begeben, mich nicht so sehr mitreißen zu lassen von positiven oder negativen Entwicklungen des Spiels, weil ich glaube, dass du dann am wenigsten Fehler machst, was Wechsel, Umstellungen, auch Systemwechsel innerhalb, Grundordnungswechsel innerhalb eines Spiels betrifft. Die machst du eher weniger, wenn du dich da nicht mitreißen lässt. Aber du musst als Trainer trotzdem ganz nah an der Mannschaft und an der Kabine dran sein, um mitzukriegen, was innerhalb der Mannschaft passiert.
Das heißt aber auch, du hast gelernt, mehr abzugeben?
Absolut. Also ja,
zu delegieren. Oder musstest du
sogar? Ja, aber das ist auch ein Erfahrungsprozess, den du erstmal machen musst. Du musst erstmal die bestmöglichen Leute haben. Ich sage immer, delegieren funktioniert dann, wenn du die bestmöglichen Leute auf den Positionen hast. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird es mit dem Delegieren wieder schwierig, wenn du so eine Historie hast wie ich. Ich war meine erste Trainerstation im Männerbereich, war mit 25 in meiner Heimatstadt in Backnang und ich war damals Multifunktionär. Ich habe im Prinzip alles, ich habe den Spielern teilweise noch Tapeverbände angelegt. Und wenn du so den Trainerberuf erlernt hast, dann hast du natürlich auch in allen Facetten Erfahrungen gemacht. Und wenn dann eben nicht auf jeder Position der Bestmögliche ist, dann ist es mit dem Delegieren schwierig.
Das Herr Rangnick war ja so nett. Sie haben uns ja eingeladen gehabt. Oktober, November, glaube ich, war das bei der Länderspieleinheit in Leipzig. Hat er mal das Trainingszentrum für die Journalisten geöffnet.
Länderspieleinheit?
Ja, ja. Schön. Das sagt man noch so, oder?
Ja.
Auf jeden Fall einen anderen Club unvorstellbar. Hat er alles aufgesperrt, hat uns die Kabine gezeigt, aber auch alles, was also völlig transparent den Club. Und was bei dieser Führung, finde ich, wahnsinnig auffiel, war diese Detailbesessenheit. Das ist ja schon fast Guardiola-artig. Und man hat gemerkt, wie sehr Sie diesen Trainerjob eigentlich wieder genießen. Da würde mich schon interessieren, ob Sie da so einfach das abschenken.
Ja, abschenken nicht, aber es ist ja klar, dass ein neuer Trainer kommt und Gott sei Dank kommt
auch andere
Trainer.
Schöne Vereine.
Ja, aber ich meine.
Das war eigentlich die Frage. Wo gehst du hin? So.
Wir haben ja jetzt in den letzten 7 Jahren.
Ja, oder?
Ja, richtig. Wir haben ja jetzt in den letzten 7 Jahren was aufgebaut in Leipzig und Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie es selber auch ein bisschen mal mitgekriegt haben. Sowas gibst du nicht so ohne weiteres Preis, sage ich auch. Ich lebe jetzt in Leipzig seit 4,5 Jahren, ich fühle mich wohl in der Stadt und sowas, was du da aufgebaut hast, einfach aufzugeben, nur um woanders halt wieder irgendwo auf der Trainerbank zu sitzen. Also da muss schon viel passieren, sage ich jetzt mal. Da müsste wirklich dann, wir haben gerade über Man City und Liverpool gesprochen. Ja, genau. Nicht wegen des Landes, sage ich das jetzt, sondern wegen der Art, wie dort Trainer arbeiten können. Also ich glaube auch, egal, selbst wenn sich jetzt irgendein anderer Verein mit jemand wie mir oder mit Jürgen Klopp oder beschäftigen würde, dann macht es nur Sinn, wenn man mit mir nicht nur einen Trainer holen möchte, sondern da kommt mehr damit dazu. Ich bin alleine nur, keine Ahnung, 40-50% von dem, was sich bei uns entwickelt hat. Der Rest sind unsere Mitarbeiter und das gesamte System, was da mit dranhängt.
Aber ich weiß, dass Sie das Wort nicht sonderlich mögen, Projekt, das Projekt RB, jetzt in den vergangenen 7 Jahren, Sie haben es angesprochen, nicht nur sportlich die Mannschaft, sondern auch die ganze Infrastruktur. Mit Draufsicht kann man natürlich sagen, Chapeau, das Projekt RB Leipzig ist erfolgreich abgeschlossen. Oder anders gefragt, was soll jetzt noch kommen? Was ist in der Weiterentwicklung überhaupt noch möglich, sich da selbst noch mal zu motivieren, um noch die nächsten Schritte dort zu machen? Aus meiner Sicht erfolgreich abgeschlossen.
Ja, aber ihr seid Dritter. Das
ist doch die Frage.
Ihr wart schon Zweiter. Die Frage ist wirklich dann, Sie haben den Trainer Ihrer Wahl, der, wo Sie sagen, die Mannschaft weiterentwickeln wird. Wo ist dann das Ziel für Sie?
Wir haben jetzt über die Trainerrolle gesprochen. Ja, ich war in, keine Ahnung, in 90% meiner bisherigen beruflichen Laufbahn Trainer. Aber ich war eben auch einige Jahre nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor oder Manager und von mir aus auch Architekt, egal wie Sie es nennen wollen. Und mir machen grundsätzlich beide Jobs Spaß. Ich bin ja, habe mich ja 2012 nicht umsonst entschieden, damals 3 Jahre lang für beide Vereine, Salzburg und Leipzig, zu arbeiten. Und dieser Job macht mir weiterhin Spaß. Ja, die Frage ist ja aber letztlich, was ist für den Verein in welcher Phase die bessere Rolle? Ja, das muss man ja einfach auch sehen. Und ich sehe in Leipzig schon weiterhin noch Entwicklungsmöglichkeiten. Natürlich wird es nicht einfach. Wir werden alleine finanziell nicht zu Bayern oder Dortmund aufschließen können in den nächsten Jahren. Also geht es ja letztlich nur über schlaue Transfers, über eine gute Strategie, über die richtigen Trainerverpflichtungen. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir gute Transfers machen, vielleicht auch welche, die anderen nicht so machen. Und wir brauchen den bestmöglichen Trainerstab, der diese Spieler dann wieder weiterentwickelt.
Da reden wir gleich drüber. Das ist ein gutes Stichwort, Transfers. Ne? Wir wollen natürlich wissen, was ist mit Timo Werner? Bleibt er? Geht er? Wird er verkauft? Und der neue Trainer, du hast gesagt, Julian Nagelsmann kommt ja. Wie groß ist der Druck für ihn bei RB Leipzig? Vorher nochmal die Chance für Sie, 100.000 Euro mitzunehmen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Hi von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Wir reden weiter mit Ralf Rangnick über RB Leipzig und über Timo Werner. Wie ist der Stand? Was gibt's Neues? Wo geht er hin?
Stand der ist, also höchstwahrscheinlich spielt am Samstag gegen Bayern.
Gesund ist er, okay.
Gesund ist er auch. Wo er nächste Saison hingeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Er hat noch Vertrag bei uns.
Ein Jahr, ne?
Ein Jahr. Und unsere Position ist weiterhin die, dass, wenn er den Vertrag nicht verlängert, dass wir es dann lieber hätten, wenn er wechseln würde. Und dazu müsste er sich allerdings erstmal mit dem Verein einigen und der Verein sich bei uns melden. Und das ist nach meinem Kenntnisstand bisher nicht passiert. Deswegen,
ist es denn endgültig, dass er gesagt hat, ich verlängere nicht, oder überlegt er noch? Oder
er hat bisher zumindest mal uns doch schon wissen lassen und auch angedeutet, auch über den Berater eigentlich in erster Linie, dass er den Vertrag nicht verlängern möchte. Aber ja, das kann ja sich dann theoretisch am Ende der Saison auch noch mal ändern. Er weiß jetzt, dass wir Champions League spielen und nächste Saison. Und am Ende ist es ja auch immer eine Frage, welcher Verein oder welche Vereine hätten ihn gerne, wo er sich auch vorstellen kann, dass er hin möchte.
Mhm. 60 Millionen hat Oliver Minzlaff gesagt, hätte er gerne.
Wie viel hast du gesagt? Weiß ich nicht. Nein, aber es ist doch
Weihnachten, genau. Kurz vor Weihnachten.
Ich meine, dass wir gerne einen, wenn er wechseln möchte, dass es dann um eine marktübliche Ablösesumme geht, ist doch klar. Und ich denke, das ist auch völlig legitim. Ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Timo hat eine fantastische Entwicklung bei uns jetzt genommen in den letzten 3 Jahren. Man darf nicht vergessen, als wir ihn vom VfB geholt haben, in den letzten 4 Spielen, am Ende ist der VfB dann abgestiegen, hat er keine Sekunde mehr gespielt dort beim VfB. Und bei uns ist er jetzt zum Nationalspieler geworden, hat in jeder Saison 15 bis 20 Tore geschossen. Und ich denke, wir haben aber da auch einen gewissen Anteil dran. Nicht, denn Timo hat den Weg gegangen, aber wir haben auch einen gewissen Anteil. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim und auch ein Stück weit fair, dass wir dann sagen, wenn er wechseln möchte, jetzt kann er wechseln, aber wir möchten dann dafür eben auch eine Ablösesumme haben.
Aber bei ein Jahr Vertragslaufzeit ist 60 Millionen doch schon ein bisschen mehr als marktüblich, oder?
Ich glaube auch nicht, dass Oliver Minzlaff diese Summe genannt hat. Also von uns aus ist noch keine Summe bisher genannt worden, aber nehmen wir mal ein Beispiel, Callum Hudson-Odoi. Ja? Ja. Er hat ja angeblich, ob das stimmt, weiß ich auch nicht, unter anderem der FC Bayern 40 Millionen plus geboten für einen Spieler, der zu dem Zeitpunkt genau ein einziges Premier League-Spiel gemacht hat und noch kein Tor geschossen hat in der Premier League. Und dann denke ich schon, dass wir bei Timo Werner eben auch über eine entsprechende Summe nachdenken können und reden können.
Also bei 59 wird er auch ja sagen. Habe ich das verstanden? Wie lange habt ihr denn Geduld oder wie lange bist du da völlig entspannt bei dem Thema? Weil wenn er ja gehen sollte, musst du ja auch
ja, aber ich bin ja im Moment zu 90% Trainer oder von mir aus auch jetzt die letzte Woche zu 100% Trainer. Deswegen interessiert mich eigentlich in erster Linie, wie Timos Form sich entwickelt. Und die Formkurve hat in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gezeigt. Ich hoffe, wir haben ihn in Topform jetzt auch am Samstag gegen Bayern. Und dann haben wir vielleicht auch eine Chance, tatsächlich den Pokal zu holen. Und für alles andere ist ja danach noch Zeit. Wir haben dann wieder eine normale Sommerpause mal ohne EM, ohne WM. Und dann ist genug Zeit bis zum 1.7. dann zu schauen, was dann passiert.
Thomas, es wäre sehr unglück von beiden Seiten, München und Leipzig, dieses Thema Werner jetzt zwischen dem letzten Bundesligaspiel oder vorletzten und jetzt im Pokalfinale groß aufzumachen. Ich glaube, da ist es beiden Seiten sehr...
Carlo, du darfst ja nicht den Spielverderber machen, ja? Das ist hier so bei uns, ne?
Das ist kein Spielverderber.
Wie siehst du ihn denn, Timo Werner?
Na, das, was Ralf gerade gesagt hat, eine hervorragende Entwicklung genommen, überhaupt keine Frage, macht schon den Unterschied, kann jederzeit in jeder Situation Spiel auch alleine entscheiden. Die individuelle Klasse ist außergewöhnlich. Also ich glaube, dass Timo Werner im Sommer den Verein verlassen wird, weil ihr macht ja die Tür mehr oder weniger auch auf und von daher glaube ich schon, dass das passieren wird.
Zu Bayern?
Also das Interesse da. Ich meine, Uli Hoeneß hat ja gestern einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, von wegen...
Einige, nicht nur einen.
Ja, aber gerade zu Transfers vor allem einen, und zwar, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die 18 Millionen von Hernandez nochmal ausgegeben werden für einen Spieler. Da fallen ja schon ein paar gehandelte Spieler, die man zuletzt so gelesen hat, mal automatisch raus. Werner wird drunter liegen.
Wir schlingeln jetzt so rum, jetzt sagt's doch. Also Timo Werner wird nach Niko Kovac der Zweite sein, der möglicherweise auch als Pokalsieger dann nächstes Jahr zum FC Bayern geht.
Wieso bist du so?
Dauert ein bisschen. Ja, ja. Sorry, liebe Bayern-Fans, aber es ist doch so. Timo Werner spielt nächstes Jahr hier in München.
Und wird auch Pokalsieger?
Ich würde das tippen, ja.
Kannst du es dir vorstellen, Marcel?
Die Bayern haben die besseren Einzelspieler. Es ist aber ein Spiel. Der Pokal, du weißt schon
was. Nein, ob er...
Das Leipzig gewinnt. Dass Werner hier...
Ja, danke.
Er hat es doch selber gesagt. Mensch. Es gibt nur einen Club, über den man nachdenken kann.
Es wurde ja auch immer diskutiert, ob er überhaupt mit seiner Spielweise denn zu Bayern München, das ist ja totaler Quatsch, weil gute Spieler passen überall rein.
Spieler mit dem Tempo ist genau das, über was du nachdenken musst, wo jeder drüber nachdenkt. Wenn er in Deutschland bleiben will, dann wo soll er hingehen?
Gute Spieler passen überall hin.
Selber gesagt,
das kostet leider ein bisschen.
Nur einen. Nur Bayern.
Gib mal hin. Ist das Carlos oder ist das dein?
Carlos.
Pokal hat seine eigenen Gesetze, das würde ich gerne
sagen. Ach, das wollte ich auch noch sagen. Pokal hat seine eigenen Gesetze, solche.
Spendabel heute, ja, es ist gut. So, jetzt ist Ruth endlich dran. Bitte Ruth, auf geht's.
Zahl der Woche wird Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratis spielbar.
Julian Nagelsmann wird dann also in der kommenden Saison Leipzig Trainer. Er hatte ja eine erfolgreiche Zeit in Hoffenheim als jüngster Bundesliga-Trainer. Aber diese Zahl der Woche, die wird ihm nicht so ganz gefallen. 29, nämlich 29 Punkte hat Hoffenheim in dieser Saison noch aus der Hand gegeben. 13 Mal eine Führung verspielt. Das ist Rekord. Und wenn man diese 29 Punkte noch aufs Konto draufpacken würde, dann wären sie tatsächlich Meister mit 80 Punkten vor den Bayern. Aber das ist etwas utopisch. Die verspielte Führung gestern gegen Mainz hat natürlich besonders wehgetan, weil es das letzte Spiel von Julian Nagelsmann war und weil sie damit die Teilnahme am Europapokal verpasst haben. Und somit endet diese sonst so erfolgreiche Zeit von Julian Nagelsmann ein wenig unglücklich. Herr Rangnick, wir haben auch nachgefragt, wie denn Ihre Saison eingeschätzt wurde. Die Ersten, die geantwortet haben, waren... der Social-Media-Account von Leipzig mit einem schönen Tänzchen. Also Grüße da an die Social-Media-Abteilung. Und dann heißt es, mit den meisten Pflichtspielen aller Bundesligisten wurde Platz 3, die Champions League und das Pokalfinale erreicht. Eine grandiose Saison. Das stimmt, aber das macht natürlich den Druck für Julian Nagelsmann nicht kleiner. Wie sieht's denn da aus?
Die Zahl der Woche wurde Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratis spielbar.
Frage geht direkt an dich.
Ja, ich gehe mal fest von aus, dass Julian auch lieber eine Champions-League-Mannschaft jetzt übernimmt und nächste Saison wieder Champions League spielen kann. Und in der Bundesliga haben wir ja zumindest mal noch zwei Plätze Luft nach oben. Das heißt, er hat ja zu Beginn dieser Saison gesagt, er möchte gerne Meister werden mit Hoffenheim. Dann gehe ich davon aus, dass er das mit uns auch gerne werden würde. Und ja, dann versuchen wir nächste Saison einen oder zwei Plätze besser abzuschneiden als dieses Jahr. Da spricht ja nichts dagegen.
Oh, ja. Meisteransage nennt man das. Ne? Ja, haben wir wenigstens wieder einen spannenden Meisterschaftskampf, oder? Super. Ist das vorstellbar?
Da reden wir darüber, dass die Bayern-Bosse Niko Kovac das Leben schwer machen. Er sagt ihm jetzt...
Du kannst gerne kommen, aber er muss Meister werden.
Nagelsmann, herzlich willkommen.
Julian hat doch letzte Saison, dass er mit Hoffenheim Meister werden möchte. Und ich meine, bei allem Respekt vor Hoffenheim, ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen bessere Spieler haben als Hoffenheim und nächste Saison auch. Dann wird er dieses Ziel sicherlich auch mit uns haben und es wahrscheinlich auch selber noch mal öffentlich äußern.
Nee, das Ziel hat er nur mit Hoffenheim.
Und außerdem, wir wollen doch, dass die Liga
Ansagen hat. Alle anderen haben sich doch jetzt 20 Jahre lang hinter Bayern München versteckt. Ja. Und Dortmund hat es doch auch zu spät gesagt in der Saison. Als sie Erster waren, haben sie nichts von der Meisterschaft erzählt. Als sie Zweiter waren, wollten sie auf einmal Meister werden. Mhm. Also es war auch eine sehr verquere Psychologie.
Lass uns trotzdem nochmal bei Julian.
Ist es schön, wenn er das sagt. Finde ich hervorragend.
Stimmt. Nagelsmann bleiben. Was sind seine herausragenden Stärken? Ja, du hast ja eben schon gesagt, er ist das größte Talent, was wir haben.
Ja, ich kenne ihn ja schon, seit er 22 Jahre ist. Also im letzten Jahr war er U16-Trainer bei uns. Da war er, glaube ich, 22. Und da habe ich ihn auch schon kennengelernt und gab es erste Begegnungen. Und wenn man sich jetzt alleine die letzten 3 Jahre anschaut in Hoffenheim, er hat die Mannschaft übernommen, als sie mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga waren, hat sie gerettet und hat seitdem jetzt sich zweimal für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, gestern knapp verpasst nach einer 2-0-Führung. Aber einfach auch ein Trainer, der eine klare Handschrift hat, die man bei ihm erkennen kann, und ein Trainer, der die Spieler besser gemacht hat. Und zwar Spieler, wo man nicht von vornherein erwarten konnte, dass die sich zu Topspielern entwickeln. Also ich meine, egal, selbst jetzt nehmen wir mal einen Spieler als Beispiel wie Belfodil, der ja vorher schon so ein bisschen den Ruf eines Problemprofis hatte, oder Kramaric, egal ob Schulz, wir können die alle durchgehen. Vogt zum Beispiel, das sind Spieler geworden, die sich zu absoluten Leistungsträgern entwickelt haben und zu Spielern, die tatsächlich dann auch international auf sich aufmerksam gemacht haben.
Wollte er vielleicht zu viel in Hoffenheim jetzt? Hattest du den Eindruck?
Nein, ich glaube nicht, dass es Trainer gibt, die zu viel wollen können. Du musst immer versuchen...
Na, die Spieler haben ja gesagt, der eine oder andere hat gesagt,
ein Spieler hat es gesagt.
Du weißt, was ich meine,
Spieler,
ne?
Ja, ich weiß aber auch, welcher Spieler das gesagt hat. Da müssen wir schon auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Das würde ich jetzt nicht so hochhängen. Aber selbst da finde ich, auch der Umgang damit, es gab auch letzte Saison mal übrigens zwischendrin eine Phase, bevor sie sich dann ganz am Ende noch auf Platz 4 hochgearbeitet haben, wo es hieß, es gibt Missstimmung in der Kabine, der ein oder andere Spieler hätte das und das gesagt. Und wie da Julian öffentlich und auch intern darauf reagiert hat, fand ich bemerkenswert, gerade für so einen jungen Trainer. Und auch jetzt ging er auf dieses Thema Kramaric gar nicht groß ein, was er da gesagt hat.
Sehr gut.
Das finde ich für einen jungen Trainer bemerkenswert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das als so junger Trainer auch so gemacht hätte damals.
Er hatte prima Lehre jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten gehabt. Er wurde ja sehr gehypt und alles ging immer so linear nach oben.
Ja.
Jetzt hat er mal so ein bisschen, jetzt sage ich das Wort auch Anführungszeichen, so ein bisschen Lahme-Ente-Syndrom erwischt. Also das war klar, er geht weg. Und am Ende sind dann so die Spiele zum Schluss immer so ein bisschen schief gegangen, wie er damit umgegangen ist. Und diese Lehre, die er da mitnimmt, das hat ihm sicher geholfen. Also wenn einer nur so marschiert, du musst auch ein paar Dinge im Leben verlieren, sonst kommst du nicht weiter. Und das finde ich, hat er...
Da musst du rauskommen,
ich finde auch, wie er mit Kramaric die Geschichte, die hätte man auch höher hängen können. Wie er das runtermoderiert hat, das war bemerkenswert.
Wie stellst du die Zusammenarbeit vor mit ihm? Du hast ja auch mal eine Idee.
So wie den anderen Trainern, die bisher bei uns waren, auch. Und ich meine, wir haben ja nicht nur Spieler entwickelt in den letzten 7 Jahren, sondern auch jede Menge Trainer. Ich glaube, nächstes Jahr in der Bundesliga sind 6 Trainer tätig von 18 in der Bundesliga, die in den letzten 6 Jahren eine RB-Vergangenheit
haben. Eventuell 7 sogar.
Und, fast, ne? Ja, aber ich bin ja nicht mehr dabei.
Also ja, stimmt, du bist raus, ja.
Und deswegen finde ich schon, das ist auch einfach bemerkenswert, dass das passiert ist. Also offensichtlich ist die Tatsache, wenn man bei uns jetzt mal 2-3 Jahre gearbeitet hat, auch schon ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal für andere Vereine. Sonst würden sie ja sich nicht um diese Trainer jetzt so sehr bemühen. Und die Zusammenarbeit ist völlig klar. Der Trainer ist der Chef in der Kabine, in allen Bereichen. Und ich werde versuchen, wenn ich gefragt werde und wenn er meinen Ratschlag haben möchte, ihm mit meinen Ratschlägen zur Seite zu stehen, so wie ich es mit Alex Zorniger oder auch mit Achim Beierlotzer beziehungsweise ja auch mit Ralf Hasenhüttl gemacht habe.
Das klingt aber so, als könnte man einmal so machen und das Trainer da sein abschütteln. Ich glaube, ganz so leicht wird es für Sie ja auch nicht sein. Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben alle Spieler am Ende ja auch geholt und Sie sind für diese Spieler eben jetzt auch noch der Trainer. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz schmaler Grat wird in der kommenden Saison und dass davon auch abhängig sein wird, wie Julian Nagelsmann, wie erfolgreich er sein kann und wie es ihm gelingt, sich selbst frei zu schwimmen. Es kann eine Riesenchance sein, einen starken Mentoren hinter sich zu wissen, der ihn auch unterstützt. Kann natürlich aber auch dann umschwenken, jetzt sind wir wieder die Klammer zum FC Bayern, wenn das passiert, was mit Niko Kovac beim FC Bayern jetzt passiert.
Ja gut, wenn es nicht funktioniert, wird Ralf wieder Trainer.
Warten wir doch erstmal ab. Wie nach dem Pokalfinale wir dann auch nochmal die Rolle definieren, die ich dann einnehmen werde nächstes Jahr. Ich kann schon einschätzen, wie viel Nähe beziehungsweise wie viel Distanz es nachher braucht. Und erst recht jetzt in so einer Situation nach dieser Saison. Beispielsweise als Ralf Hasenhüttl kam nach dem Aufstieg, wollte er unbedingt und hat im Prinzip auch noch eine Woche lang versucht, mich dazu zu überreden, auf der Bank unten zu sitzen. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, das ist keine gute Idee. Mhm. Und egal in welcher Rolle ich nächstes Jahr sein werde, ich werde definitiv nicht auf der Bank sitzen und werde sicherlich sogar versuchen, noch etwas mehr Distanz, als es bei Ralf Hasenhüttl der Fall war, zur Mannschaft zu halten.
Mal gucken, wie groß die Distanz ist. Besprechen wir nach nur einem einzigen Spot, dann sind wir wieder hier. Ja, Wochenende Pokalfinale in Berlin. Immer eine schöne Sache. RB Leipzig gegen Bayern München. Du hast eben schon gesagt, Uli Hoeneß hat einen bemerkenswerten Satz gesagt. Nein, er hat einige Statements gestern abgegeben, unter anderem eben auch zu diesem Spiel am Samstag.
Ich hoffe, dass nicht wie im letzten Jahr die Mannschaft sich nochmal richtig zusammenreißt. Letztes Jahr war allerdings eine andere Ausgangsposition. Wir waren frühzeitig Meister. Die Luft war so ein bisschen raus. Und das wird diesmal nicht der Fall sein. Ich glaube, wir haben sehr viele Spieler dabei, entweder indem sie aufhören oder indem sie gerade erst anfangen. Und demzufolge, glaube ich, nochmal richtig hungrig sein sollten, ein Jahr mit einem Double zu beenden. Und deswegen hoffe ich sehr, dass sie am nächsten Samstag nochmal richtig Gas geben.
Mit einem suffisanten Lächeln, ne? Christian, oder?
Ja? Ja, letzte Saison ja angesprochen. Da stand ja dieses Champions-League-Finale des Bayern ja wirklich zum Greifen nahe. Er hatte wirklich im Fokus. Und nachdem das Aus gegen Real so unglücklich war, war ja, als wenn der Mannschaft ein Stecker gezogen wurde. Also danach ging ja gar nichts mehr. Selbst Jupp Heynckes konnte dann nicht mehr pushen. Ich glaube, dieses Jahr ist tatsächlich eine andere Situation, weil die Spieler selbst trotz der Meisterschaft noch immer unzufrieden sind. Sie wissen, dass es jetzt nicht die Top-Top-Saison war, spielerisch. Und ich glaube, wir erleben da wirklich eine andere Mannschaft.
Du hast gesagt, nächstes Jahr werdet ihr deutscher Meister. Werdet ihr auch am Samstag Pokalsieger?
Wir wollen es gerne werden, aber wie ich schon gesagt habe, wir brauchen eine Leistung am absoluten Limit von dem, was wir spielen können. Und darum wird es gehen, jetzt in den nächsten Tagen, die Mannschaft genau so einzustellen und auch in so eine Verfassung zu bringen, auch mental. Das wird auch wichtig sein, dass wir den Bayern auch wehtun. Ja, wir haben das defensiv, finde ich, im Bundesligaspiel gut gemacht, aber wir hatten zu wenig Entlastung, auch zu wenig Phasen, wo wir, wenn wir den Ball hatten, dann auch ihn behalten haben. Das wird einfach auch wichtig sein. Und dann halte ich es für möglich, dass wir tatsächlich eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Aber ich gehe auch, ähnlich wie Uli Hoeneß, von einer hochmotivierten Bayern-Mannschaft aus. Und wir werden nicht darauf spekulieren und hoffen können, dass die Bayern vielleicht nicht ihren besten Tag erwischen.
Wolltest du noch eine Kampfansage loswerden? Oder war das da schon?
Nein. Ich denke,
aber gestern hast du 10 Spieler geschont, ne?
Ich glaube schon, dass das Spiel, ja, ob man es jetzt 50-50 oder 49-51 für die Bayern sieht, ist egal. Ja. Ich glaube, dass wir eine realistische Chance haben, aber nur dann, wie ich schon gesagt habe, wenn wir ein perfektes Spiel machen. Mhm.
Könnte es vielleicht auch ein Nachteil für Leipzig sein? Finale haben sie noch nicht so oft gespielt, ne? Die jungen Burschen.
Nee, das ist kein Nachteil. Das ist eine große Motivation, dass die da hinfahren dürfen. Das musst du so sehen. Es ist ein Spiel und in einem Spiel kann alles passieren. Das ist ja mal Fakt. Und so wie...
Hau rein. Nee, du haust rein.
Ich hau gleich rein. Wie gesagt, in einem Spiel kann natürlich alles passieren. Ihr braucht den perfekten Tag, aber wenn du gegen Bayern München in einem K.O.-Spiel spielst, dann brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück und musst Wellen überstehen. Und dann ist es durchaus möglich, würde ich tippen. Ich tippe allerdings auf den FC Bayern.
Ich muss ja sagen, die Vitrine in Leipzig ist ja noch sehr leer. Also ich glaube...
Ja, ja, 10 Jahre ist jetzt der Verein, haben wir eben gehört, ne? Muss ich auch nochmal sagen. 10-jähriges, ne?
Ich glaub, dass
kannst du schon mal anfangen zu sammeln jetzt?
Ja, ich glaube, da sollte dann mal irgendwann was rein. Ich glaube, die Spieler sind heiß, was mir halt auffiel, auch bei dem Spiel jetzt in der Bundesliga. Sie haben es ja selber angesprochen, nach hinten war das okay, nach vorne die Entlastung. Auch die Spielzüge wurden auch nicht zu Ende gespielt. Das war sehr auffällig, da seid ihr eigentlich konsequenter. Kampl hat gefehlt, wie groß ist der Faktor, dass der da nicht dabei war?
Ja klar, Kevin ist einer unserer technisch besten Spieler, Mentalitätsspieler auch, Quarterback bei uns. Vielleicht haben wir auch Tyler Adams noch zur Verfügung, das muss man jetzt sehen, in welcher Verfassung er sich jetzt diese Woche im Training präsentiert. Aber das wären schon nochmal ein, zwei Spieler, die uns in diesem Bereich nochmal auf ein anderes Niveau bringen. Und auch Marcel Sabitzer, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, der war danach dann 2, 3 Tage krank, war nicht im Vollbesitz seiner energetischen Kräfte. Der wird hoffentlich jetzt auch wieder voll da sein. Also klar, wir brauchen jeden einzelnen Spieler, den wir einsetzen, in absoluter Topform. Und wir müssen vor allem auch selber dran glauben. Also ich denke, Mut, Courage wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein in dem Spiel.
Einen großen Druck gibt es für euch nicht, bei aller Liebe. Die haben die Herrschaften hier, die 2 Kilometer Luftlinie. entschieden mehr, ihre Saison abzurunden. Eure Saison, Champions League Qualifikation, Entschuldigung. Also da kannst du nach Berlin fahren und den Tag genießen. Insofern, das macht die Sache jetzt nicht schwerer für Leipzig.
Und das Spiel vor zwei Wochen, das wird null Einfluss haben. Finale ist völlig andere Geschichte. Und ihr habt ja auch im Hinspiel in München, finde ich, bei dem 0-1 eine sehr starke Partie gezeigt. Also 50-50 Geschichte.
Ralf, wie macht man das die Woche dann? Versucht man das ganz normal zu handeln, wie sonst auch? Oder macht ja, man was Besonderes? Also die Bayern machen jetzt aber zwei Tage frei.
Wir auch.
Ah ja.
Wir auch.
Da steht es da schon mal unentschieden.
Die Vorbereitung wird, denke ich, ähnlich laufen. Die Bayern starten am Dienstag, wir auch. Wir machen am Dienstag nochmal auf ausdrücklichen Wunsch unserer Fans ein öffentliches Training. Haben es deswegen auch von 11 Uhr auf 15 Uhr verlegt, damit die Fans auch eine Chance haben zu kommen. Und ab spätestens Mittwoch wird dann eben auch taktisch, so wie immer vor so einem Spiel, auch vor einem Bundesligaspiel, der Matchplan erarbeitet mit dem Ball, gegen den Ball. Dann geht es einfach darum, die perfekte Vorbereitung zu machen auf das Spiel.
Okay, gut. Wir sprechen gleich noch über Borussia Dortmund. Auch tolle Saison gespielt, wollen wir auch nochmal gratulieren. Gestern dieses kuriose Tor und die Erklärung dann auch von Schiedsrichter Manuel Gräfe, das können Sie sich nicht entgehen lassen, auf keinen Fall. Und Uli Hoeneß hat noch eine Kampfansage gemacht.
Ja, ich glaube nicht, dass es oft ein Dauerzustand ist, dass wir immer bis zum letzten Spieltag warten müssen. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn die neue Mannschaft erstmal etabliert ist, dass es möglich sein müsste, wieder früher Deutscher Meister zu werden.
Also ganz klar, die Meisteransage. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Also die Bayern sind Meister. Da haben wir noch mal eben nicht die echte Meisterschale gesehen, sondern haben die Fans hier mitgebracht. Da ist sie noch mal, können wir noch mal zeigen. So, wir gratulieren noch mal und gut, macht weiter, bitte.
Und dann war noch die Frage, ob sie jetzt auch das Double holen. Da fällt die Meinung ziemlich eindeutig aus. 73% sagen ja. Ralf Rangnick hat ja schon angekündigt, Leipzig braucht wirklich einen perfekten Tag, um dagegenhalten zu können. Also da sind die Fans sich relativ einig. Und wenn wir nochmal die Niko Kovac-Frage ein bisschen diskutieren. Die Fans haben sich, ich muss feststellen, im Laufe der Saison etwas in zwei Lager aufgeteilt. Da waren eben die starken Kritiker und die sich immer schon hinter ihn geschart haben. Mittlerweile mit der Meisterschale ist es natürlich stark zu seinen Gunsten ausgefallen. Und hier sagt Jens, es ist traurig, dass überhaupt über Kovac diskutiert wird. Meister geworden, DFB-Pokalfinalist, Champions League leider gegen den starken FC Liverpool ausgeschieden, aber das in einem Umbruchsjahr. Also bitte. Und jetzt haben wir noch Ihre Meinung, liebe Zuschauer, am Dopafon.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass Niko Kovac und die Bayern auf jeden Fall das Double holen. Kovac hat ja schon gezeigt, dass er Pokal kann. Und ja, ich finde auch diese Diskussion um seine Person nicht richtig. Er hat das nicht verdient, ist ein guter Trainer.
Ja, ich bin der Meinung, er holt das Double, weil er passt zu Bayern. Er spricht die Sprache, er hat die Gene, die Bayern-Gene, die sie immer gefordert haben. Also besser geht's ja nicht.
Ich glaube nicht, dass der FC Bayern das Double schafft. Ich glaube auch nicht, dass Kovac der richtige Trainer ist. Er ist ein netter Kerl, aber hat kein System.
Mit dieser breiten Brust wird die ganze Mannschaft und Niko Kovac auch Leipzig schlagen.
Es wird ihm gelingen, dass er auch das Double holt. Die Leipziger, siehe das Spiel in Bremen, sind zurzeit nicht in Bestform. Und die Mannschaft um Trainer Kovac, die wird sich nochmal für ihn zerreißen.
Ralf, warum gewinnen die Bayern am Samstag nicht?
Ja. Wenn sie nicht gewinnen, dann muss es über eine herausragende Leistung von uns passieren und das traue ich uns zu. Aber ja, da muss schon wirklich alles stimmen, alles passen an dem Tag und ja, wie gesagt, das ist das klare Ziel.
Wenn du es schaffst, schalten wir dich am Sonntag. Geht das?
Hierher?
Ja, du kannst auch kommen gerne.
Wenn wir bis dahin alle wach wären, dann schon, ja.
Du gehst ja gar nicht ins Bett, oder? Gehst du ins Bett? Gehst du dann ins Bett?
Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wir fahren dann mit dem Zug wieder zurück. Also wenn da die Verbindung gut ist, dann können wir mal schauen.
Ja, aber so lange fahrt ihr ja nicht, ne?
Ne.
Von Berlin nach Leipzig?
Eine Stunde.
Ne? Eine Stunde, also da ist eine Stunde drin. So, in Dortmund wollten Sie eigentlich auch feiern, heute um 14 Uhr mit Autokorso. Daraus wurde aber nicht. Zwei Punkte haben am Ende gefehlt. Wir wollen Sie trotzdem feiern, diese Mannschaft von Lucien Favre, denn Sie haben spektakulären Fußball geboten. So schaut's aus.
Yeah.
Mensch, ärgert euch nicht, liebe Dortmunder. Der BVB ist der Meister der Herzen. Wir sagen Dank für eine tolle Saison und wir sagen Dank für echte Leidenschaft, tolle Kombinationen, Tore und Speedy Gonzales Tempofußball. Unser Oscar für die beste Nebenrolle dieser Saison geht an die fabelhaften Dortmund Boys. So schaut's aus. Oscar Nummer 2 für das beste Drehbuch geht ebenfalls nach Dortmund. Danke für Spannung bis zum letzten Spieltag. Eine tolle Story in 34 Folgen. Die junge Truppe triumphiert zuerst, stolpert dann, fällt, steht wieder auf und kommt zurück. Und man wusste wirklich lange nicht, wer Meister wird. Herrlich, Fortsetzung folgt, hoffentlich. So schaut's aus. Wenn ihr ein Happy End erleben wollt, müsst ihr auf die eine oder andere goldene Himbeere verzichten und bitte nicht zu früh die Flinte ins Korn schmeißen.
Meisterschaft ist fertig. Klar, ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
Und bitte rechtzeitig den Titelkampf ausrufen, nicht erst, wenn es zu spät ist.
Wir können jetzt nur noch gewinnen.
Nächste Saison vielleicht, aber bitte nicht ganz so viele Geschenke verteilen und vielleicht einfach das Derby gewinnen. Nicht verzagen, Rocky ist auch erst im zweiten Teil Weltmeister geworden. Doch jetzt im Namen aller Fußballfreunde, danke Borussia Dortmund für das Ende der Langeweile und für die erste spannende Saison seit Jahren. Und wir wünschen uns, dass diese Herren auch nächste Saison 34 Spieltage zittern müssen. So schaut's aus.
Traust du das Borussia Dortmund zu?
Ich trau
in der nächsten Saison?
Also, ja, ich trau dem das zu.
Okay. So schaut's aus.
Traust du das Borussia Dortmund zu?
Ich trau dem das zu, auf jeden Fall. Also erstmal aufgrund der Saison, die sie gespielt haben. Aber ich glaube auch, das Comeback von Mario Götze, der wieder zur alten Stärke zurückgefunden hat. Und sie werden ihren Kader so jetzt aufbauen, dass sie deutscher Meister werden, vielleicht im nächsten Jahr. Aber ich glaube auch, dass Leipzig
ranrücken
wird. Also das, was Uli eigentlich gesagt hat, von wegen, wir müssen da hinkommen, dass wir wieder schneller deutscher Meister werden. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren.
Hm. Spielen die so ähnlich wie ihr? Würdest du das sagen? Die Dortmunder?
Ja, weiß ich, glaube ich nicht. Nein, es ist schon eher eine Ballbesitzmannschaft. Lucien Favre auch wie zu Gladbacher Zeiten oder zu Berliner Zeiten. Es ist schon eine Mannschaft, die sich eher vom eigenen Ballbesitz her definiert und betrachtet, während wir ja schon eher das Spiel unter dem Aspekt sehen, was machen wir, wenn der Gegner den Ball hat und versuchen daraus wieder umzuschalten. Aber ja, es macht trotzdem Spaß, was halt schon auch immer wieder auffällt ist in den letzten Jahren, dass wir, wenn wir an Spielern dran sind, dass wir uns da immer wieder begegnen und im gleichen Teich fischen.
Welchen Spieler streitet ihr euch gerade?
Nein, es ist egal, welche das waren. Das war halt schon des Öfteren der Fall in den letzten Jahren.
Zum Beispiel?
Letztes Jahr zum Beispiel bei Hakimi, da war es schon auch so, dass wir ein halbes Jahr lang versucht haben, ihn zu überzeugen, zu uns zu kommen. Am Ende hat er sich für Dortmund entschieden, zwar auf Leihbasis, aber trotzdem. Und daran kann man schon erkennen, dass zumindest mal rein von der Vereinsführung her die Vorstellung oder welche Art von Spieler man holen will, dann auch eher auf Junge zu setzen, das sind schon Parallelen.
Ähnlich, muss man so sagen. Okay, wir wollen erst mal hören, was Lucien Favre gestern nach der Enttäuschung gesagt hat.
Wir sind ein wenig enttäuscht von Ergebnis, aber wir haben gewonnen. Es hat uns wenig gefällt, finde ich. Aber wir können trotzdem sehr zufrieden von unserer Saison. Ich denke, niemand hat geplant 76 Punkte für Dortmund diese Saison.
Trotzdem am Ende, Marcel, war man so nah dran, ne?
Aber es geht doch um die Ansprüche, die du hast. Also die Bayern haben mit dieser Saison entschieden mehr Probleme gehabt als Borussia Dortmund. Die sind da reingegangen, haben gesagt, pass auf, Platz 4 wäre genau das, möchten wir haben, Champions League Qualifikation. Und sind mit dir hatten ihren Umbruch. und er hat für Favre hat Spieler besser gemacht und die werden noch besser werden. Die sind so jung gewesen, haben zum Teil über ihre Verhältnisse gespielt und diese ganze Mannschaft hat über ihre Verhältnisse gespielt. Deswegen so diese Diskussion, wann sage ich, wir wollen Meister werden, mach's doch halt einfach, spiel doch. Da ist im Umfeld nicht alles gut gemacht worden, finde ich. Weil wenn du die Jungen hättest ihren Quatsch weiterspielen lassen, auch mit den Fehlern, die sie machen, wäre es einfacher gewesen. Ob es am Ende gereicht hätte, weiß ich nicht. Aber die können doch wirklich sagen, hey, wir haben die und Pulisic verkauft für ein Vermögen, den hat man auch erstmal dahin gebracht. Ja. Sie sind ein Einkäufer- und Verkäufer-Club, das wissen die doch selber.
Marcel,
wenn du 9 Punkte vor Bayern hast und 6 im Winter und dann so wunderbar spielst und bist dann Zweiter, das ist alles wunderbar und das ist alles richtig. Aber dann ist der Anspruch, dann muss ich den Anspruch korrigieren und muss sagen, und jetzt will ich's.
Aber in England, wenn ich jetzt, sag dann. Nein, das sage ich ja, da haben sie ja große Fehler gemacht. Und auch Lucien Favre, plötzlich fahren sie nach München, haben nichts zu verlieren und bauen das die ganze Mannschaft um. Und sie spielen in einem, auf dem Kopf, spielen sie, als hätten sie was zu verlieren. Was ich meine ist, sie hätten nie irgendwelche Ansprüche groß formulieren sollen, sondern einfach, lass uns
doch
weitermachen.
Warum nicht?
Wir haben 9 Punkte Vorsprung. Wenn das reicht, ist doch super, lass uns doch weiter spielen. Und dann fingen sie an zu denken und dann haben wir genau hingehört, wann sagen sie, wir wollen Meister werden, wir wollen nicht Meister werden. Da ist viel zu viel gequasselt worden.
Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied damals zu der Zeit, als Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund war. War ja eine ähnliche Ausgangssituation. Auch die Mannschaft hat über ihren Möglichkeiten gespielt, aber die haben die Welle damals mit Jürgen Klopp extrem geritten. Und Lucien Favre ist natürlich als Trainertyp auch dafür bekannt, auch in Zeiten, in denen er 6 Punkte Vorsprung hat, immer wieder darauf hinzuweisen, was läuft denn jetzt aktuell nicht so gut. Und das macht natürlich auch etwas mit einer Mannschaft. Und das noch kurz zu sagen, das Traurige für Borussia Dortmund ist, dass in den nächsten Tagen wahrscheinlich die Gewissheit einkehren wird, dass sie so schnell nicht mehr so nah rankommen werden, um Deutscher Meister zu werden.
Das glaube ich aber jetzt nicht. Wir haben doch die ganze Zeit, reden wir von Liverpool und wie toll das ist und was sie für eine Leistung gebracht haben.
Aber glaubst du, dass der FC Bayern noch einmal eine Saison spielen wird mit derartigen Problemen? Ich meine, ja, aber in den letzten acht Jahren...
Diese Punkte, die Dortmund geholt hat, die stehen für sich. Das hat nichts mit dem FC Bayern zu tun. Und ich meine, Liverpool war, glaube ich, 7 Punkte vorne und hat es eingebüßt. Also...
Ja, aber du hast der große den Klopp und da den Favre.
Ja, aber Favre hat natürlich einen Fehler. Und
Christian, auch bei dem Spiel, verkauft.
Er hat Fehler gemacht, okay, da gebe ich euch recht, aber die Mannschaft, wenn man sieht, also ich finde, wenn man vom FC Bayern immer von Umbruch gesprochen wird, also ich finde, beim FC Bayern hat diese Saison überhaupt kein Umbruch stattgefunden. Da wurde mit alten Spielern noch meine Saison abgewirtschaftet und der Umbruch findet ja in der nächsten Saison statt, wenn die neuen Spieler erst kommen. Dortmund hat
die
das schon.
Die müssen aber auch erstmal funktionieren.
Eben. Also die haben den Umbruch noch vor sich, Bayern, während Dortmund den Umbruch schon hinter sich hat. Und die Spieler, die dieses Jahr eine grandiose Saison gespielt haben, die noch jung sind, die bleiben zusammen. Bis jetzt auf Pulisic, der hat aber nicht die Rolle gespielt in der Saison. Im Gegensatz zu den alten Jahren, wo der Ausverkauf Dortmund drohte, haben die nächstes Jahr die Mannschaft beieinander. Und die Mannschaft ist erfahren. Also ich sehe Dortmund nächstes Jahr wieder genauso im Rennen wie diese Saison.
Und trotzdem war es eine super Chance in dem Jahr. Und als Profi, wenn ich sehe, wie die Jungs da gestern über den Platz marschiert sind hinterher. Also den letzten Titel, den ich als Profi in meinem Leben bräuchte, ist Titel der Herzen oder Meister der Herzen. Auf das könnte ich immer verzichten.
Vor allen Dingen als Dortmunder.
Egal, auch als Schalke. Schalke war es ja auch schon mal 2001 und seitdem sind sie nur Meister der Herzen geblieben. Also auf das könnte ich immer...
Aber es ist ja eine unerfahrene Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir haben gerade über Liverpool gesprochen, Dortmund hat keine Salahs und keine Manés und keine Van Dijks. Und die haben es auch nicht ins Ziel gerettet.
Borussia Dortmund hat es sensationell gut gemacht, vor allen Dingen in der Hinrunde, ja. Aber Borussia Dortmund war auch nur in der Situation, bis zum letzten Spieltag noch um den Titel mitzuspielen, weil der FC Bayern dramatisch viele Punkte liegen gelassen hat.
Ja, aber das schmälert ja die Leistung.
Die Dortmunder Punkte stehen für sich. Die haben 76, 77, wie viel Farbe gesagt, geholt.
76.
Das ist, die Leistung steht, unabhängig von Bayern. Und sie haben Bayern zu Hause auch sehr in einer schwierigen Situation geschlagen. Ich meine, da hat Bayern die beste Halbzeit der Saison gespielt und sie kamen nochmal zurück. Also wir haben über Favre Fehler gesprochen. Also ich glaube, diese taktische Aufstellung, das war schon ein bisschen auch wieder so zu Guardiolas Zeiten.
Aber wenn wir jetzt mal von den Phasen in einer Saison, ja, da können wir noch 10 Stunden reden. Fakt ist doch, der letzte Spieltag wurde gespielt und Borussia Dortmund hat mich begeistert. Mit ihrer Art, wie sie Fußball gespielt haben und sie haben es bis zum 34. Spieltag geschafft, spannend zu halten und genau das haben wir gewollt und haben wir uns gewünscht. Und deswegen absolut Respekt für diese Leistung. Und jetzt kann man nicht die Tiefen, die sie drin hatten, jetzt kann man zum Pokalspiel kommen, bla bla bla. Sie haben eine tolle Saison gespielt.
Aber ja. Ja, aber du findest den.
Ja, aber Carlo, 9 Punkte Vorsprung und jetzt, also wenn wir das alles auseinandernehmen,
Carlo. Das ist alles richtig, die waren wunderbar.
Also ich mag dich, toll. Ehrlich. Und das soll auch nach der Sendung noch so sein.
Wärst du als Profi zufrieden, wenn du nach der Saison Zweiter geworden wärst? Du?
Nee, natürlich nicht.
Genau, das ist der Punkt.
Aber das Gleiche habe ich auch gesagt. Lieber im, Halbfinale ausscheiden, als im Finale zu verlieren. Ja, weißt du, lieber vorher raus mit Applaus, wie es so schön heißt.
Schwierig am Samstag.
Und wenn es nach Uli Hoeneß geht, steht der Meister in den nächsten Jahren auf jeden Fall schon fest.
Ja, ich glaube nicht, dass es ein Dauerzustand ist, dass wir immer bis zum letzten Spieltag warten müssen. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn die neue Mannschaft erstmal etabliert ist, dass es möglich sein müsste, wieder früher Deutscher Meister zu werden.
nicht gesagt, wann die neue Mannschaft etabliert ist. Das muss man da zugute halten.
Wenn er davon nicht ausgehen würde, bei den Investitionen, die die tätigen, dann verstehe ich das
nicht. Es wird ja auch tendenziell eine jüngere Mannschaft werden. Ja, da ist Robben Ribéry nicht. Warte mal ab. Robben Ribéry nicht mehr dabei. Mit Neuer muss man aufpassen.
Ja. Ich glaube, es wird interessant.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren wirklich spannender wird, als das, was wir in den letzten 6 Jahren oder die Jahre davor gesehen haben.
Die Spieler, die sie jetzt fix haben mit Pavard, Hernandez. Ich meine, Atletico hat auch ohne Hernandez guten Fußball gespielt.
Ja. Nee, warum? Schon wieder Pause?
Ja, genau. Ja, wir müssen noch mal in Gladbach gucken. Ne? Weißt du, was ein bisschen grün ist? Werde ich dir gleich erklären. Pass mal auf, ein bisschen grün. Das hat Manuel Gräfe nämlich gesagt. Also, sehr gespannt über Eintracht Frankfurt wollen wir auch noch kurz reden. Freddy Bobic hat sich auch noch geäußert. Nach nur einem Spot geht's weiter. Also Borussia Dortmund gewinnt in Gladbach 2-0. Hat trotzdem am Ende dann nicht gereicht. Wir schauen uns das 1-0 an. Und das Lieblingsthema von Stefan und von Marcel, der Videoassistent.
Ja, aber nur bei Handspielen.
Ach, nur bei Handspielen. Gut. Ja. So, war der Ball im Aus oder nicht? Sancho macht das Tor, Reus bereitet vor. Was sagt ihr?
Also erstmal finde ich gut, dass er seinen Assistenten dazu holt.
Finde ich auch gut. Finde ich.
Das finde ich komplett bei dir. Sehr gut. Gräfe war sofort sicher. Er hat direkt gesagt, also hier erstmal kein Abseits, ne? Ist ja schon mal klar.
Ja.
Perfekter Ball. Ja. Und Gräfe war sich sofort sicher, das sehen wir gleich, dass dieser Ball jetzt hier nicht im Aus war. Gut, also die Lupe hat Gräfe jetzt nicht.
Gräfe war sich sicher. Bist du dir auch sicher?
Ich bin mir auch sicher.
Guck mal hier.
Ja, jetzt reden wir vor Millimeter, ne? Ja, jetzt müsstest du allerdings, muss ich dazu sagen, die Kamera schieben. Ja. Wenn man ganz fair ist, musst du die Kamera schieben,
es geht halt
um den perfekten Blick zu haben. Aus der Höhe und mit dem Seitlichen hast du nicht den perfekten Blick. Also wenn mir jetzt einer sagt, der war drin oder draußen. Also, ich glaube,
lass kurz Manuel Gräfe, ich sag mal, versuchen es zu erklären. Hört mal kurz zu, dann diskutieren wir weiter.
Ja, das war eine sehr knappe Entscheidung natürlich. Das sehen wir ja auch anhand der Bilder. Aber für den Assistenten Markus Sinn, der stand genau auf der Eckfahne, also genau auf der Torauslinie. Der hat halt gesehen, dass der Ball zwar knapp, aber eben noch im Spiel war. Der Ball ist nun mal rund, hat, glaube ich, der Perberger schon gesagt. Und selbst wenn du am Boden im Aus bist sozusagen und ein bisschen grün siehst, dann reicht das bisschen grün eben nicht aus, dass der Ball wirklich mit vollem Umfang im Aus ist. Und das trainieren die Assistenten auch auf dem Lehrgang, sowohl bei Seitenlinien, auch bei Torauslinien. Und natürlich, wenn die Torlinientechnik auch mal ausfällt, auch fürs Tor, dass sie wissen, okay, wie viel grün muss ich sehen, damit der Ball wirklich komplett im Aus ist. Und dann halten wir den Ball oft an und gucken dann von oben drauf. Und diese Perspektive hatten wir natürlich hier nicht, deshalb ist es halt auch knapp gewesen. Für Köln war das knapp noch im Spiel, knapp auf der Linie mit dem Lot, wenn man das Lot ziehen würde. Aber es war so eine knappe Entscheidung, dass wir heute gesagt haben, wo es hier um so viel geht. Wir wollen, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das entscheidet. Und deshalb bin ich auch nochmal rausgegangen. Und mir war auch wichtig, nochmal abzugleichen, die Wahrnehmung vom Assistenten. Und er hat auch gesagt, es ist genau die Wahrnehmung, die er auf dem Feld hatte, die auch in den Bildern ist. Es ist ein bisschen grün zu sehen. Am Boden ist er eben außerhalb, aber der Ball ist nun mal rund. Und die Kugel ist eben dann eben an der Stelle nicht komplett im Aus, im vollen Umfang, sondern eben noch ein Teil drauf und damit eben eine richtige Entscheidung.
Zeit gestoppt. So, ich zahle mal 9 Euro für Manuel Gräfe. Der Ball ist runter, hat er gesagt. Ne? Ein bisschen grün. Und weil er sich im Kreis gedreht hat. Habt ihr das verstanden soweit?
Also, ich habe das verstanden und ich finde es eine völlig, im Gegensatz zu dir, eine völlig logische und sehr gut nachvollziehbare Erklärung. Das ist die Linie. Der Ball, wir sind sehr schnell immer dann, wenn wir grün sehen, das, was er meint. So, damit ist der Ball ja eben aus. Es geht um den vollen Umfang und da ist noch eine Rundung des Balles. Und wenn da auch nur ein bisschen über der Linie ist, ist der Ball nicht in vollem Umfang über der Linie. Das hat er, wie ich finde, prima erklärt. Ja. Und das Nächste, was dazu kommt, er hat erst auf Tor entschieden. Daraufhin haben die in Köln gesagt, du, lass uns das nochmal angucken. Er hat es angeguckt, er hat es nicht als Fehlentscheidung erkannt und er hat keine andere Möglichkeit, er hat keinen Anlass zu sagen, da liege ich aber falsch, sondern nee, es spricht mindestens genauso viel dafür, dass ich die erste Entscheidung war richtig und deswegen bleibt es bei der Entscheidung. Dieses Beispiel ist für mich keins, das gegen den Videobeweis spricht.
Mit einer Einschränkung, dass mir sehr schwerfällt zu glauben, dass der Assistent aus 50 Metern da hinten von der Eckfahne sehen will, ob der Ball jetzt diesen einen Millimeter noch die Linie berührt oder nicht.
Also ich möchte es mal so ausdrücken, wenn der Linienrichter nicht 50 Meter entfernt gestanden wäre, sondern es gibt ja noch den anderen Linienrichter auf der anderen Seite. Aber die teilen sich ja immer die beiden Spielfeldhälften auf. Wenn der gleiche Vorfall auf der anderen Seite des Tores passiert wäre, von 100 Linienrichtern in der Bundesliga entscheiden 99 in so einer Situation auf aus, winken den Ball aus. Es kommt danach gar nicht mehr zu dem Tor oder zu einem anschließenden Videobeweis. Und das Tor, also sind wir doch mal ehrlich, selbst wenn wir jetzt so hinschauen, ja, es ist richtig physikalisch. Wenn man von oben drauf schaut, kann es sein, dass ein Zentimeter des Balles dann trotzdem auf die weiße Linie noch reindeutet. Aber wenn du diese Szene so dir anschaust, muss man ehrlich sagen, jeder hat das Gefühl, der Ball ist aus. Und ich glaube auch, dass jeder Linienrichter, der auf dieser Seite gestanden wäre, den Ball ausgewinkt hätte.
Definitiv, ja. Das glaube ich auch.
Und ganz ehrlich, es ist so.
Ich gebe das auch gern zu. Ich komme da auch langsam nicht mehr mit. Und ich glaube, es geht auch einigen Fans so. Ich meine, da geht es um kalibrierte Linien und der Tatsache, dass das zwar im Tor wird sie angelegt, hier wird sie nicht angelegt. Und es wird dann also wirklich szenenlang darüber diskutiert, ob der Ball jetzt im Aus ist oder nicht. Und das Woche für Woche.
Aber also wir haben, halt wir haben hier halt die Einstellung von oben nicht. Das ist
wir
das
haben
Problem
sie nicht,
in dem Fall.
Aber der Schiedsrichter kann ja gar nichts anderes machen. In dem Moment, wo der Videobeweis da eingreift, ja, er sieht das. Und dann ist es wie bei Lewandowski am Spieltag zuvor. Wenn der einen Millimeter im Abseits ist und es ist das entscheidende Meistertor, dann regen wir uns auch auf. Also in dem Moment ist die Regel halt so und da kommt er nicht raus.
Findest du ein bisschen Grün denn besser als ein bisschen Hand?
Ach, das ist mir alles zu viel.
Also, ist ja zu viel.
Diese Diskussion.
Wenn er es zu viel ist, machen wir eine Pause.
Wenn es ein Fehler gewesen sein soll, dann ist es ein menschlicher Fehler. Den haben wir auch zu akzeptieren. Und Gräfe ist ein fantastischer Schiedsrichter, der das super erklärt hat. Und von daher
auch hier,
hat man die Entscheidung zu akzeptieren.
Also, besser geht's
nicht. Was muss ich tun, damit wir sagen, pass auf, wir haben den Videobeweis. Jetzt lass ihn uns akzeptieren mit all seinen Unzulänglichkeiten und damit hat es sich. Wir können doch nicht jedes Mal diese pseudoreligiöse Diskussion führen. Ich schätze Bonhoff über die Maßen. Gestern regt er sich auf eine Art auf, die ist im Moment nachzuvollziehen, weil für Gladbach ja ein bisschen 50 Millionen gerade sich in Luft aufgelöst haben, die Champions League Teilnahme. Aber das ist nicht okay. Wir müssen irgendwann mal aufhören. Oder wir sagen, wir schaffen es ab. Bin ich ja sofort mein.
Weißt du, was das Gute ist?
Wenn wir ihn haben, müssen wir aufhören, diese religiöse Diskussion zu führen. Lass es uns akzeptieren.
Aber warum machen wir ihn halb? Warum machen wir ihn halb? Wir könnten ihn ja jetzt auch komplett machen und könnten sagen, okay, auch an dieser Auslinie führen wir die technische Möglichkeit ein, die uns erlaubt,
das zu
sagen,
ja auch aus oder nicht. Denke, aus Fehlern muss man lernen.
Aber im Moment haben wir genau das Gute ist, wir haben 10 Wochen Zeit, uns das in Ruhe nochmal alles zu überlegen, um dann wieder neu anzufangen, neu zu diskutieren. Ist das nicht schön?
Es wird auch kommen. Es werden
so, gleich noch über.
Muss aber auch kommen.
Eintracht Frankfurt hat
Pause.
Gestern ein bisschen Glück gehabt, das darf man sagen. Ne? Sie waren schon fast raus aus Europa. Und zwischenzeitlich haben sie auch noch ein Tor geschossen. Alea, der dann von der Verletzung zurückkam, hat getroffen in München, aber am Ende gab es dann eben ein 1:5. Ne? So, hi von Adel und Bent. Wir sind nochmal zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Frankfurt verliert 1:5, Marcel. Und
schafft es.
Müssen nach Mainz Glückwünsche schicken, oder?
Ja, und das ist doch schön. Also nochmal, so viel Romantik gönne ich mir in der Mannschaft wie Frankfurt, die eine solche Saison gespielt hat. So schade, dass wir Hoffenheim ist, aber den Frankfurtern. Es gibt, glaube ich, niemanden in der Liga, der ihnen das nicht gönnt.
Ralf, eine Frage natürlich noch an dich. Wirst du deinen Vertrag erfüllen? Bis 2021?
Ja.
Ja. Gut. Gut, du bist dran.
Ja, und zum Abschluss.
Nicht mehr heute.
Wollen wir jetzt hier auch noch mal unser Phrasenschwein, ich wollte schon sozusagen zu Wort kommen lassen. Das nicht ganz, aber ehren. Wir haben natürlich wieder Spenden nach 34 Spieltagen. Auch heute vom FC Bayern Fanclub Fahrenhalter Riebland Barzis, vom Bienenhaus Bommersheim, Bayern Fanclub Ebsdorf und Eintracht Fanclub Deckenbach und FCB Fanclub Eschenhofen 99. Vielen herzlichen Dank für die Spenden. Check24 verdoppelt wie immer. Und Sie, liebe Zuschauer, können ein Phrasenschwein oder einen Champions League Original Finalball ersteigern. Da sind auch wunderbare Unterschriften drauf. Von diversen Fußballgrößen, Uli Hoeneß, Ballack, Effenberg haben wir, Stefan Effenberg mit drauf, Möller, Eberl. Also da ist wirklich einiges geboten. Wie das funktioniert, SMS mit Ball oder Phrasenschwein dann eben und Ihrem Gebot in Euro und Cent an die 99699. Ich wünsche ganz viel Erfolg und jetzt bekommt das Phrasenschwein einen weiteren Ehrenplatz. Denn Ja, 24 genau. Hat natürlich komm
in unsere Mitte.
Wie immer, ihre Beträge dann auch verdoppelt und am Ende auch noch ein stolzes Sümmchen draufgepackt. 24.000 sind es geworden, Herr Jan Schauhuber, Geschäftsführer von Check24. Da haben Sie aber wirklich ein stolzes Sümmchen zusammengestellt.
Ja.
Wie kam das zustande?
Das Phrasenschwein wurde geleert. Ja, und dann haben wir einfach gedacht, das füllen wir einfach noch ein bisschen auf.
Oh, das freut uns wirklich sehr. 24.000.
Wofür ist das Ganze?
Das Ganze geht an die Initiative Du musst kämpfen, die sich in erster Linie für krebskranke Kinder einsetzt. Und die wurde von einem mittlerweile verstorbenen Jungen, Jonathan Heimes, in die Welt gerufen.
Und Darmstadt 98. Also da lohnt es sich immer weiterhin zu spenden für unser Phrasenschwein. Das werden wir in der nächsten
Saison. Und Jan ist Bayern-Fan, ne?
Ja, ich hab mich für die risikoarme Variante entschieden, ja. Bayern-Fan zu sein seit meiner Kindheit. Ja, bisschen gefeiert, gegrillt. Ja.
Oder was man so macht als Meister.
Also vielen Dank nochmal. Tolle Sache. Wir danken an Check24 ganz, ganz herzlich. Apropos feiern. Unsere Jungs bei der Eishockey-WM, ne, die können zumindest den Einzug ins Viertelfinale feiern. Am Donnerstag geht es dann weiter. Heute erstmal gegen die USA. Ne?
Wir wollen nächster große Brocken, nachdem es gegen Kanada einen kleinen Dämpfer gab.
Und die wollen es noch richtig heiß machen.
Frank Mauer, wie gehen Sie in das Spiel gegen die USA?
Der Puck ist eckig und das Spiel dauert 60 Minuten.
Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Und Sie?
Wir müssen von Spiel zu Spiel denken.
Zu 50% haben Sie es eigentlich geschafft, aber ist dann doch nur die halbe Miete, oder?
Das wird doch nur von den Medien hochsterilisiert.
Eishockey ist wie Fußball, nur härter. So sieht's aus, Freunde der Sonne.
Dreiseiter, Tief ist in der Mitte, Dreiseiter!
Live um 16 Uhr, Deutschland, USA.
So, schöne Phrasen. Ich darf euch bitten, ne, für die ganzen Phrasen euer Geld hier reinzuschmeißen. Ist, wie gesagt, für den guten Zweck. So. Also Bier kommt auch. Stellt's mal hin. Ralf, herzlichen Dank. Alles Gute für Samstag. Und für die neue Saison dann sowieso. Das ist meins. Ach so, ach ja, 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 ja. Komm hier rein. Das ist meins, ja, ja. Ich schmeiß auch rein. So, das war... Also das war's für heute. Nächste Woche sehen wir uns nochmal nach dem Pokalendspiel. Wenn Sie mögen, würde ich mich freuen. Das Bier ist auch da. So, Prost, ihr Lieben. Danke Ruth, danke Alfred, Adel und Ben, danke ans Publikum. Sie sehen unser Programm. Also bleiben Sie dran. Jetzt geht's weiter mit Paul Landstein und mit Laura Papendieck. Viel Spaß. Also, tschüss. Ciao.